Schwert schnappen, Herzcontainer sammeln und rein ins Abenteuer. Heute geht's zurück ins pixelige Hyrule. Wir reden über Zelda Link to the Past. Warum es bis heute noch eines der besten SNES-Games ist und was es so besonders macht, besprechen wir heute im 86-Bit-Podcast. Ja, hallo, hallo, hallo an alle Zuhörer. Hallo an dich, Matthias, Grüße.
Hallöchen, Grüße zurück zu dir, lieber Denzen. Hallo.
Ja, moin, na, wie ist die Lage?
Och, soweit ganz gut, auch wenn der Frühling mich im harten Würgegriff hält.
Oh ja, ja, das, die Allergie ist das Problem, ja?
Die Allergie.
Oder das schöne Wetter.
Ja. Nee, das schöne Wetter gleicht es wenigstens wieder so ein bisschen aus. Aber irgendwie die letzten Tage, ich habe das eigentlich immer so, wenn das Jahr losgeht, dann kommt irgendwann der Frühling, dann freut man sich und dann ist gefühlt meistens so eine Woche, wo dann einmal die Pollen richtig reinhauen, wo ich dann gefühlt gar keine Luft bekomme.
Ja.
Und das braucht dann immer so eine Woche, bis es sich einpendelt und dann einfach nur ein bisschen nervig ist. Aber ich glaube, diese Woche habe ich gerade wieder erreicht.
Boah, ätzend. Ich bin sehr glücklich, dass ich da zum Glück noch nie Probleme mit hatte, mit Allergien.
Ja, da kannst du schon sehr glücklich sein.
Ja.
Da ist echt.
Du kannst irgendwie auch nicht so viel machen, ne? Du musst einfach aushalten.
Muss man durch. Also ist so das Ding. Ich habe es ein bisschen, ich will nicht sagen herausgefordert, das war so einfach, ich musste. Aber am Samstag habe ich bei meinem Vater geholfen, da durfte ich einen kompletten Garten umgraben. Mhm. Dann war das hat dann schon reingehauen. Dann habe ich bei ihm übernachtet. Da ist jetzt auch einiges an Staub noch gewesen, was da noch so mit reinflog. Dann war meine Schwester mit ihrem Hund noch da, gegen den habe ich auch noch Allergie. Das kam dann noch so alles obendrauf. Mhm. Und irgendwie seitdem kann ich nicht so richtig durchatmen.
Ja.
Ja, und dann,
ja,
das tut es mir gibt leid. Da sowas wie, es gibt sowas wie Cetirizin irgendwie, was es komplett wieder auscanceln würde, aber das macht einen auch direkt wieder matschig im Kopf. So hätte ich heute Cetirizin genommen, hätten wir jetzt nicht aufnehmen können, sag ich dir.
Echt? Aber das ist auch hartes Zeug, ne? Ich meine, das hört man immer wieder, Cetirizin hier, das ist das Ding bei Allergie, aber ist, glaube ich, gar nicht ohne, ne?
Ist so. Also es ist irgendwie immer dieselbe, dieselben Gespräche, die man da hat. Da sagt dann, Allergien, oh ja, hast du was dagegen genommen? Ja, Cetirizin, aber das macht mich immer so müde. Ach, da gibt's übrigens was Neues, wie wär's mit Lorano? Oh ja, stimmt, das habe ich auch mal gehört, sollte ich auch mal probieren. Es ist immer dieselbe Konversation.
Okay, so bin ich da nicht im Game drin, muss ich sagen. Zum Glück.
Sei froh, echt.
Ja, also wenn du das ein oder andere mal räusperst, dann ist das so, dann wissen wir warum und wir haben alle großes Mitleid.
Ich habe hier meine große Wasserflasche am Start, ich hoffe, damit kann ich einiges aushebeln, aber
ja. Ja, sehr gut. Vielleicht macht dich ja auch absolut glücklich, dass wir heute über unseren kann man das so sagen? Eigentlich schon, Lieblingshelden sprechen, so einen unserer Lieblingshelden, sagen wir es mal so.
Einen unserer Lieblingshelden, ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, wenn nicht der Lieblingsheld, nämlich der Zelda, natürlich ist es.
Oh Gott.
Ja, ich hatte neulich
wieder eine Nachricht.
Ich hatte neulich eine Nachricht, da habe ich einen Randomizer gespielt und es stand im Chat, wieso sieht dein Zelda aus wie Sonic? Was sagst du dazu? Ich meine, es war natürlich ein Sonic Sprite, aber warum sieht mein Zelda aus wie Sonic? I'm sorry.
Vor allen Dingen ist ja mittlerweile ist es so weit verbreitet, dass man sich jetzt immer fragt, trollt der oder meint das ernst?
Ja, oder?
Weil das ist, also gibt es wirklich noch Leute, die nicht wissen, dass der gute Link heißt?
Nee, ich glaube nicht. Das ist so ein Meme. Wenn du wirklich gar nichts oder sehr wenig mit Videospielen zu tun hast, aber dann auf der anderen Seite, dann hängst du auch wahrscheinlich nicht im Stream ab. Also kann mir nur vorstellen, dass das ein Troll ist. Das geht nicht anders.
Eigentlich schon.
Ja.
Aber dann, es gab auch mal, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, aber eine Kollegin, ich sag jetzt nicht wer, aber bei Rocket Beans, ich meine, da wird man auch davon ausgehen, dass da Nerds arbeiten.
Ja, würde ich auch sagen.
Und das war vor ein paar Jahren sogar, also noch vor Corona, das weiß ich noch, aber da waren wir in der Firmenfeier freitagsabends im Kaminzimmer, wie man da so zusammenkam mit einem Bierchen und man hing da rum und dann haben wir eine Runde Wer bin ich gespielt und sie hatte in der Tat Zelda als Zettel bekommen.
Oh nein, sagt es nicht, erzählt es nicht
und
weiter.
Und dann fragte sie, ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber sie fragte dann noch irgendwann, ist meine Hauptfarbe grün? So, also sie wollte ganz klar darauf hinaus und wir so, nee. Und dann kam sie auch am Ende nicht drauf, dass sie Zelda war. Dann nahm sie den Zettel ab und meinte doch, ich hab doch gefragt, ob ich grün bin. Aber du bist nicht grün.
Oh nein.
Aber wieso? Die ist doch grün. Na, das ist Link. Du bist Zelda. Was? Wo ist? Wie? Was?
Krass. Okay.
Ja,
okay,
also das ist abgefahren. Gibt sowas dann doch immer noch irgendwie. Man will nicht meinen, aber diese Leute existieren.
Okay, gruselige Geschichte, die du da auch jetzt mal erzählst. Ja, sehr gut. Ja, gut. Aber, um jetzt mal vielleicht direkt das aufzunehmen und den Bogen zu spannen, versetzen wir uns doch mal in unsere Kindheit zurück. Ich bin mir sicher, dass das natürlich für die meisten gar nicht mal so klar war. Und ich finde den Namen auch eigentlich relativ weird gewählt, oder? Also ich meine, das war jetzt nicht das Link erste Zelda-Spiel. Das muss man ja auch sagen. Aber das Spiel heißt Zelda und das ist ja so, als würde Super Mario Peach heißen. Oder Prinzessin Toadstool. Ich meine,
ach so.
Generell von der Reihe. Ich meine, Link to the Past war natürlich nicht das erste Zelda-Spiel. Aber gehen wir mal noch einen Schritt zurück zum NES. Und da heißt es The Legend of Zelda. Und von Zelda sehen wir haargenau nix in diesem Spiel. Höchstens im letzten Screen des Games.
Ja, das stimmt.
Also man kann es den Leuten ja gar nicht mal verübeln.
Ja, muss man, aber wenn man so rangeht, dann muss man aber auch insofern so weit zurückgehen, dass man damals halt immer ein Begleitheft dabei hatte. Ne? Viel der Geschichte ist natürlich über, es steht dann hinten auf der Box drauf, ne, oder in der Begleiter, im Spielberater steht dann noch einiges dazu drin.
Ja, das stimmt.
Deswegen, also da kriegt man natürlich solche Informationen her, wenn man dann im Nachhinein dann irgendwann diese Retro-Spiele bekommt und dann keinen Zusammenhang hat, dann wird es schwierig. Aber ja.
Ja, das stimmt. Also eigentlich gar kein fairer Vergleich oder gar kein faires Ding, weil auf dem NES gibt es überhaupt keinen Text. Du weißt ja gar nichts, was ist. Es hätte ja auch, wenn du gar keine Ahnung hast, das Land sein können, in dem du bist oder was auch immer. Du erfährst ja dann höchstens, wenn du keine Begleitheftchen hast, höchstens im letzten Screen, dass du die Prinzessin Zelda befreit hast. Ich glaube, vorher wird auf dem NES nicht ein Wort darüber verloren. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich bin mir relativ sicher, dass es da quasi keine Textboxen gibt.
Ja. Nee, Textboxen nicht, aber in den, also it's dangerous to go alone, take this und so, ne?
Genau, das sind so diese,
schon.
Genau, aber die Frage ist halt, ob du überhaupt ohne Begleitheft weißt, was wer Zelda ist und ob, dass du die befreist.
Ja, das
ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja, das war
ich
halt
überleg
so.
Aber, ich überlege aber gerade noch die ganze Zeit zurück bei dir, ich meine, wenn wir heute über Link to the Past reden, ob ich damals wusste, dass das Link ist.
Ja.
Weil man, also ich frage mich, wann ich das erfahren habe. Das steht bestimmt mit im Begleitheft. Also insofern, wenn ich über die Spieleberater rede, da werde ich sicherlich mal gelesen haben, würde ich vermuten.
Ja.
Aber du benennst deinen Charakter ja.
Das ist es. Das ist es.
Und der ist dann ja auch in den Textboxen auch als Name drin.
Ja.
Und ich weiß, wenn ich mich nicht... Okay, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, weil es lange her ist, aber ich meine, wenn du auf der Original Link to the Past Modul deinen Charakter Zelda genannt hast, war das Spiel schwerer.
Was?
Ich meine, ja. Okay, Live-Recherche. Aber ich bin mir relativ sicher.
Also ich kenne das von Link's Awakening, dass du da mit verschiedenen Namen bestimmte Sachen triggern kannst.
Ja.
Zum Beispiel, wie war das denn? Kannst du dich schon vorher Dieb nennen, bevor dich der Kaufmann Dieb nennt, wenn du was klaust und dann passiert irgendwie was oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist auch ganz gefährliches Halbwissen hier. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich meine doch, aber dass du dich Zelda nennst und das Spiel dann schwieriger ist, das wusste ich noch nicht. Oder habe ich noch nicht gehört. Wieso habe ich denn das noch nicht gemacht? Oder warum gibt es da keine Speedruns?
Das stimmt. Deswegen, also aber ich habe das irgendwie als Fakt in meinem Kopf abgespeichert.
Vielleicht ist es doch ein anderes
Zelda-Spiel.
Aber ich
habe es auch nie überfragt. Deswegen, ich schaue hier gerade.
Ja, aber spannend.
Anscheinend ist es eben beim NES gewesen.
Ah ja, das kann sogar sein, dass du dann diesen... Ja, das kann sein.
Entering Zelda or a variant containing Zelda as the file name will make the file start on the second quest.
Ja, genau, das ist so. Jetzt kommst, weil wenn du das Spiel durchspielst, spielst du es ja quasi in so einem härteren Modus nochmal danach.
Guck
und
mal.
Mit dem Zelda, da war es nämlich. Das ist ja total idiotisch eigentlich, oder? Ich meine, was wollten denn damit die Entwickler? Ich meine, dass du dich als Held Zelda nennst und dann ist das Spiel schwierig, finde ich jetzt erstmal... Ergibt noch nicht so viel Sinn? Oder ist es quasi so, du hast gelöst? Oder nee, das ist ja. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein random Easter Egg, aber
ja. Es ist vor allen Dingen auch, also ich bin, also auf der einen Seite finde ich es jetzt irgendwie lustig. Ich hatte das vollkommen in meinem Kopf abgespeichert und ich könnte schwören, dass ich das damals auch so wahrgenommen hätte.
Ja.
Aber wenn das einfach nur ein Fakt ist, den ich dann falsch abgespeichert habe, weil das eigentlich zum von der NES-Version, also von The Legend of Zelda war.
Ja.
Ha, wieder lustig, wie einen die Sachen trügen. Aber das andere ist, dass ich mich gerade so ein bisschen an Dark Souls 2 erinnere. Mhm. Weil wenn das wirklich, also wenn das heißt, du nennst deinen Charakter Zelda, macht das ganz schwerer. Wie viele Leute haben das unabsichtlich gemacht?
Ja.
Also, ich meine, das heißt The Legend of Zelda, naja, mir fällt nichts ein, nenne ich den halt auch Zelda, weil ich weiß ja nicht. Und warum nicht? Das wird ja nicht im Heft gestanden haben. Und dann fangen die Leute das Spiel an und es ist wesentlich schwerer als gedacht.
Ja, stimmt.
So wie bei Dark Souls 2 gehst halt rein, kommt dieser Tablet of Champions und fragt dich, willst du das hier wirklich machen? Und du sagst, ja, keine Ahnung. Und dann sagen sie, okay, vielen Dank. Und dann hast du den Hard Mode an, ohne dass das Spiel das in irgendeiner Form erklärt.
Ja, dann wird das bestimmt dem einen oder anderen passiert sein.
Ne?
Ja, ist schon komisch, eine komische Entscheidung. Aber ja, gut, so ist es.
Nicht ganz durchdacht, aber gut, aber gut, aber gut.
Gut, aber wir reden ja auch heute gar nicht über diesen alten Scheiß vom NES.
Stimmt, das haben wir ja schon gemacht.
Das haben wir ja schon gemacht, genau. Wir reden ja über unser aller Lieblingsspiel. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Top 3 Spiel. Top 5 Spiel? Top 3, Top 5. Aller Zeiten? Würdest du das da irgendwo einsortieren?
Oh, aller Zeiten?
Ja, schon schwierig, ne? Ja gut, da gibt's schon viele krasse Spiele, ja.
Das ist schon schwer zu vergleichen. Aber sagen wir mal so, ich habe diversen Stuff in meinem kleinen Streamerzimmer, ist ja jetzt kein Vergleich zu deinem Streamingzimmer.
Ja.
Habe ich ja auch ein bisschen Stuff im Hintergrund stehen. Mhm. Da sind diverse Sachen. Aber vor mir, was man im Stream natürlich nicht sieht, habe ich 3 Schränke an der Wand. Mhm. Und da sind genau 3 Spiele drauf. Die habe ich mal zum Geburtstag bekommen, nämlich 3 für mich besondere Spiele, die da dekoriert sind. Mhm. Und das ist Dark Souls, The Stanley Parable und A Link to the Past. Also insofern ist das schon eine starke Auszeichnung.
Sagen wir mal, eines der wichtigsten Spiele vielleicht so für die eigene Spielegeschichte oder so. Das könnte man vielleicht sagen, ne? Weil beste Spiele ist natürlich schwierig.
Das gibt's natürlich bis vergleichen.
Ja. Aber bestimmt eines der wichtigsten und einschneidendsten Spiele.
Ja, ja. Ja, die einen auch sehr lange begleiten, ne? Also ist jetzt ist es das älteste Spiel, was man immer noch spielt? Mal jetzt abgesehen von Super Mario World.
Ja, wahrscheinlich. Also bei mir ist das mit Sicherheit so. Deswegen, und Super Mario World würde ich jetzt ja mal mit dazu zählen. Also ja, das ist schon ein Level.
Ja. Ja. Und sicherlich, das wird auch noch.
Was denn?
Ich überlege gerade, ob es das Spiel ist, was ich am häufigsten durchgespielt habe, Randomizer mit eingerechnet.
Ja, also bei mir ist es das zu 1000%. Also keine Frage. Durchgespielt?
Naja, wie oft hast du Super Mario World Speedruns, ne?
Ja, durchgespielt, das nicht oft. Also ich habe auch mal Vanilla gerunnt, aber naja, lass es mal 100 Mal sein.
Ja, gut.
Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall das, was ich am meisten durchgespielt habe, wo ich zumindest am Ende den Bösewicht besiegt habe und dann das Spiel geschafft habe. Ja. In welcher Form auch immer. Ja.
Ja, doch.
Aber wie war es denn damals, als das Spiel so rauskam? Ja. Da waren wir ja kleine süße Kinder wahrscheinlich. Und
ja,
als
doch, das Spiel, was waren wir? 6 waren wir.
6 waren wir, genau. Und als das Spiel rauskam, weißt du, ob du es da auch sofort bekommen hattest?
Nee, habe ich nicht. Also ich hatte nämlich ja meinen Super Nintendo habe ich erst später bekommen.
Ach ja, stimmt.
So derzeit hatte ich nur einen Game Boy, habe ich meinen eigen genannt.
Ja.
Ich war aber immer bei meinem Kumpel, der einen Super Nintendo hatte. Und der hatte das sehr schnell. Ich weiß nicht, ob er es direkt von Anfang an hatte. Also insofern habe ich das auf jeden Fall schon recht nah an Release gespielt, würde ich behaupten. Und das war, als ich dann endlich meinen Super Nintendo bekam, was dann ja irgendwie noch mal 3 Jahre später war, habe ich es mir dann aber auch direkt selber noch gekauft. Da war es dann schon in seiner roten Verpackung als Super Nintendo Classic, insofern ein bisschen günstiger, aber mir war klar, dass ich das Spiel trotzdem brauche. Auch wenn ich es bis dahin schon ein paar Mal durchgespielt hatte.
Ja, klar. Mhm. Bei mir war es so,
war schon eindeutig. Ja.
Dass ich kannte es eigentlich ziemlich genau sogar terminieren, weil das damals, ich kann mich, es gibt ja immer wieder so Sachen aus der Kindheit oder von vor vielen Jahren, die man so voll gut erinnern kann. So, es gibt ja immer so ein paar Szenen, komischerweise. Irgendwas muss da ja echt so sich mega eingeprägt haben. Und da gibt es bei mir die eine Situation, dass ich bei meinem Kumpel damals war, Fabian, Grüße gehen raus, lange nicht gesehen, das war wirklich so ein Kinderfreund, der nur in der Grundschule irgendwie mit dem man befreundet war. Und ich weiß, dass meine Oma mir das Spiel gekauft hat und das war auch einfach nur so. Ich weiß sicher, dass ich das nicht zum Geburtstag oder sonst was bekommen habe. Aber das heißt, ich muss da auch schon so 9 gewesen sein. Also gar nicht so zum Release. Aber wie das so damals war, da hat's ja nicht sowas mitgekriegt als Kind. Was kommt jetzt gerade raus und was ist jetzt gerade irgendwie angesagt?
Nee, klar.
Und ich kann mich genau an diese eine Szene erinnern, dass ich von meinem Kumpel Fabian wieder nach Hause gegangen bin zum Mittagessen und meine Mutter hat gekocht und ich weiß, ich könnte auch genau sagen, dass es da so Kartoffelpüree gab. Also es gibt halt solche komischen Sachen, die man so krass erinnert. Und ich kann dir auch genau sagen, dass wir gedacht haben, wir sind schon super weit in dem Spiel und wir waren nämlich bei Prinzessin Zelda im Kerker. Unten bei dem Typen mit dem Morgenstern.
Okay, wow.
Ja, und wenn ich da heute drüber nachdenke, müssen wir da wirklich stundenlang? Also es muss so sein. Oder ich habe natürlich auch man hatte natürlich eine andere Wahrnehmung von Zeit. Es hat wahrscheinlich alles viel länger gedauert. Auch eine Viertelstunde war damals wahrscheinlich viel länger. Aber wir müssen da schon eine große Weile rumgeirrt sein und hatten da unser erstes Erfolgserlebnis wahrscheinlich da unten irgendwo im Keller bei Prinzessin Zelda. Und das muss eine Weile gedauert haben.
Ja, bis du auf dem Weg erstmal gefunden hast, ne?
Ja, na klar.
Ich meine, da gab's ja halt auch kein Tutorial mit hier geht's lang, blink, blink, sondern bis du das erstmal gefunden hast und so. Ja, das hat schon seine Weile gedauert, das glaube ich auch.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man das Spiel startet, ist es ja so, dass man natürlich zuerst zu Prinzessin Zelda, wir kennen das natürlich jetzt in- und auswendig, aber wenn man so überhaupt keine Vorstellung hat, ist ja eigentlich alles, was das Spiel dir bis dahin sagt, es erzählt natürlich ein bisschen was übers Land, Hyrule, im Intro sozusagen. Man erfährt so ein bisschen die Grundgeschichte, aber dann startet es ja eigentlich so rein, dass wir ja quasi so einen telepathischen, ja, wie so eine Stimme von Zelda hören in unserem Kopf, die nach Hilfe ruft und dann unser Onkel, den wir natürlich auch aus dem Randomizer kennen, sich auf die Suche macht nach Prinzessin Zelda und das ist eigentlich schon alles, was wir wissen und der Onkel sagt, bleib mal besser hier, ist gefährlich. Und das war's. Und dann gehen wir aus unserem Haus raus und es regnet. Und wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ich weiß gar nicht, ob er sagt, doch ich glaube, er sagt, wo er hingeht, der Onkel im Vanilla Game, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob er sagt, genau, er geht zu Schloss Hyrule. Und das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also gefährliches Halbwissen, weil wir das natürlich auch Vanilla gar nicht so häufig in letzter Zeit gespielt haben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sagt, er geht in Richtung Schloss oder sowas. Aber man soll doch bitte zu Hause bleiben und aufpassen. Und das ist ja auch schon alles, was du dann weißt. Und dann gehst du aus dem Haus raus, es regnet, du hast weder eine Waffe noch sonst irgendwas und dann startet das Game. Und das ist natürlich schon auch irgendwie ein epischer Moment. Jetzt im Vergleich gerade zu so einem Vorgänger auf dem NES, wo du sofort ins Spiel geschmissen wirst, weißt gar nicht, was abgeht und hier bist du zumindest Teil von irgendeiner spannenden Geschichte und das war natürlich ein mega Upgrade. Und ich meine, der Regen und die ganze Atmosphäre am Start des Games ist halt der Hammer.
Ja. Das stimmt. Das ist sehr, sehr gruselig irgendwie. Ich meine, du sagst, die Vorgeschichte bekommt man irgendwie, die ist aber nicht insofern Teil des Spiels. Die läuft ja einfach, wenn du am Anfang laufen lässt. Genau. Nee, du startest da direkt rein mit Link. Ich habe ja gerade mal geguckt, wenn das jetzt hier nicht nachbearbeitet ist, sagt der Link, I'm going out for a while, I'll be back in the morning, don't leave the house.
Okay, dann wissen wir also nicht.
Da weiß man nichts, aber da war jetzt nochmal, weil es fängt ja damit an, dass die Stimme kommt mit, hey, rette mich, hilf mir. Da fand ich es ganz lustig, ich habe letztens einen Podcast gehört, Grüße gehen raus an den lieben Dom vom Okay Cool Podcast. Der hat das vor kurzem hat er dieses Spiel zum allerersten Mal gespielt und nachgeguckt.
Was? Boah, der Glückspilz.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja. Aber da hatte ich dann auch noch mal so ein bisschen einen anderen Blick drauf. Aber da war dann noch so ein bisschen die Frage, wir gehen immer davon aus, dass man die Stimme hört. Aber da war dann noch so, hat der Onkel das gehört? Ist das wirklich was, weil es im Dunkeln war? War das jetzt die Stimme, die jetzt nur Link in seinen Träumen hört? Oder hört man die in dem Raum? Und die Nachricht ist eigentlich für den Onkel gewesen. Das sind so kleine Sachen, die natürlich nicht geklärt sind.
Ja, spannend. Weil dann würde ja natürlich auch irgendwie nicht passen, dass er sagt, ich gehe mal out for a while. So, sondern wenn er dann sagen würde, oh, ich schau mal, ob ich das Prinzessin Zelda retten kann oder so. Oder ich gehe der Stimme mal nach oder sowas. Das wäre natürlich eindeutiger. Und zu sagen, ja, ich gehe mal raus für eine Weile, das passt ja irgendwie nicht. Auf der anderen Seite könnte man sich fragen, was hat denn der sonst vor im Regen mit Schwert und Schild?
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, er geht einfach nur raus, aber vielleicht will er Link das halt einfach nicht sagen.
Ja, so, wahrscheinlich ist es so. Ne? Ja, und dann eiern wir da rum. Das Spiel gibt uns zumindest dahingehend eine Hilfe, als dass es viele Wege, die für uns jetzt am Anfang nicht relevant sind und auch nicht offen sind, von Guards quasi blockiert sind. Man kann also nicht so frei sich bewegen, wie man das dann später kann, sondern die ganzen Wege, die nicht zum Schloss führen, sind durch Wächter blockiert. Und so sollte man dann doch auch ohne Hilfe relativ zügig, auch wenn das damals, als ich 9 war, scheinbar Stunden gedauert hat, irgendwann den Weg finden Richtung Schloss Hyrule.
Diesen einen Busch finden.
Diesen einen Busch. Da frage ich mich jetzt gerade, auch das kann ich leider nicht mehr hundertprozentig sagen, gibt es denn da wohl einen Hinweis drauf? Können wir auf dem Schild vor Schloss Hyrule sowas lesen wie dort gibt es einen Geheimgang oder unterirdischer Weg oder sowas? Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da keinen Hinweis drauf gibt und das Spiel von uns voraussetzt, dass wir einfach jeden Busch hochheben.
Aber ja, also der eine Busch, den man hochheben muss, ist ja schon sehr prominent.
Das stimmt, das stimmt.
Der ist da ja so auf diesen Steinfeldern umrandet. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, was auf diesem einen Schild steht, was da steht. Ob das jetzt aber das Schild ist mit A, kannst du Büsche hochheben, oder ist mit A, es gibt da irgendwo einen Geheimgang, guck mal nach. Irgendwie sowas ist da, glaube ich, drauf.
Oder sagen die Wachen vielleicht auch irgendwas in diese Richtung? Das wäre eigentlich nochmal, hätte man schon nochmal so ganz Vanilla nochmal drauf achten können, gerade auf den Start. Ich meine, später weiß man die meisten Sachen, aber so dieser Start ist ja irgendwie interessant, wieso das eigentlich alles startet und so. Das, aber ja.
Ja, schon eine Weile her, dass man es einfach so normal gespielt hat.
Es ist eine Weile her, ja. Ja, und irgendwie, wenn man Glück hat und wenn man dann den Busch gefunden hat, dann springt man natürlich auch in dieses Loch, was man so machen würde, wenn man natürlich ein großes Loch sieht. Man fällt in dieses Loch und findet dann relativ schnell seinen Onkel, der verletzt ist. Und was der genau sagt, könnte ich auch nicht mehr zu 100% sagen, außer natürlich, dass er uns, wie wir es gewohnt sind, das Schwert übergibt und auch den Schild, meine ich. Ne? Schwert und Schild übergibt er uns direkt zu Beginn.
Ja, natürlich, genau.
Sagt wahrscheinlich, pass auf, ja. Was passiert eigentlich mit dem Onkel?
Der Onkel stirbt dann.
Der stirbt da?
Ja.
Das ist ja voll grausam.
Ja, aber doch, Link, bla, ich dachte, ich schaff's, aber ich schaff's leider nicht. Hier, nimm mein Schwert und Schild, du kannst es mit B drücken, benutzen. Und dann sagt er irgendwie so, du bist die einzige Hoffnung von Zelda.
Ach krass, ne, mir war nicht klar, dass er tot ist. Aber
ich kann noch mal gucken im Englischen, ich habe gerade mein Let's Play aufgemacht, im Englischen sagt er genau, ich wollte nicht, hier, I didn't want you involved. Take my sword and shield, listen, you can focus power in the blade, hold the B button.
Ja.
Then release it to use the secret technique handed down by our people. You can do it, Zelda is your ... Und dann ist er, dann kriegst du das Schwert, Ende.
Ach krass, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, ja gut.
Save also nicht the gut. Princess, Zelda is your. Und das ist die, das ist übrigens einer der Hinweise, lustige Fantheorie, die darauf hinweist, dass Zelda und Link Geschwister sind.
Your sister, könnte er sagen wollen.
Na, Zelda is your. Kann natürlich Destiny sein oder so, aber das ist einer der Hinweise, wo viele Leute rausspinnen, dass sie vielleicht Geschwister sind.
Mhm. Ja gut, aber da gibt es wahrscheinlich 100 Millionen Theorien ungefähr.
Das ist korrekt.
Ja, aber ja, spannend. Aber irgendwas, ja. Okay, dann stirbt der Onkel, was natürlich sehr traurig ist, was man aber nicht so richtig mitkriegt scheinbar im Spiel, dass das sehr traurig ist. Denn ausgestattet mit Schwert und Schild kann man dann auch natürlich sofort völlig emotionslos weiterlaufen.
Ja.
Ich bin übrigens kein Fan von diesen, dieser Art und Weise, wenn dir Charakter im Spiel was erklären und dann auf dieser Metaebene dir sagen, drücke den Knopf. Das ist ja für die Immersion irgendwie schon doof. Ja. Vor allem in so einem eigentlich ja emotionalen Moment, wo der Onkel stirbt, sollte er vielleicht nicht sagen, drück den Knopf, auf dem Controller, damit du dein Schwert schwingst, oder?
Nee, ausgerechnet in dem Moment, ja, ja.
Ja.
Ja, finde ich auch. Also, ich finde es insofern lustig, wenn sie das Ganze in die Spielwelt in irgendeiner Form integrieren, dass sie jetzt nicht irgendwelche random Tutorials aufploppen. Mhm. Aber da hätte man auch, also ich finde es okay, wenn es dann irgendwo auf Schildern ist oder an der Wand steht oder so. Ja. Wenn du rauskommst, dann ist da ein Schild, du kannst es lesen, auf dem Schild steht, ach übrigens, du kannst das und das drücken. Fände ich das auch besser, als in dieser emotionalen Sterbeszene vom Onkel gesagt bekommen, du kannst den B-Knopf gedrückt halten.
Ja. Ja gut, aber man hat sich wohl entschieden, das so zu machen.
Ja. Ja, da könnten ja Leute vorbeigehen und dann ist wieder Nintendo da und sagt, nee, dann verpassen ja Leute, wie man das spielt und dann haben die keinen Spaß.
Ja.
Dann, das müssen wir verhindern.
Ja, na klar. Ja, und wenn das dann so ist und wenn man dann emotionslos weiterläuft, geht man natürlich auch ins Schloss, denn man kommt durch diesen Geheimgang dann im Inneren des Hofes raus, sozusagen vom Schloss Hyrule, wo man vorher nicht durch konnte, weil es blockiert war durch eine Wache. Und dann sind wir auf dem Weg zur Prinzessin Zelda und das ist ja eigentlich schon das eigentliche Ziel des Games bis dahin. Also wir sollen die Prinzessin retten und das machen wir dann auch. Man geht dann so durch den ersten kleinen Dungeon, nämlich das Schloss Hyrule, kommt dann am Ende zu so einem kleinen Miniboss, diesem Morgenstern schwingenden Wächter. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Weißt du's?
Nee, glaube ich nicht.
Nö. Einfach so ein Guard. Und den besiegt, kriegen wir dann ein Key. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen das Tutorial. Wir lernen also auf dem Weg dahin, dass man Gegner killen kann, dass die einen Schlüssel droppen. Wir lernen auf dem Weg dahin, dass man Kisten öffnen kann, wo verschiedene Sachen drin sein können, wie Pfeile oder Rupees. Obwohl Pfeile finden wir wahrscheinlich noch nicht. Aber Rupees und vor allem den Bumerang. Dann lernt man da so ein bisschen die Items zu benutzen. Und am Ende finden wir Prinzessin Zelda unten im Kerker. Und man könnte glauben, naja, lang kann es ja nicht mehr sein. Wir haben sie.
Ja, Ziel erledigt, ne? Also Legend of Zelda, Zelda ist befreit, dann.
Ja, ich glaube, das Spiel wäre dann heute nicht so erfolgreich, auch im Randomizer recht schlecht.
Wenn wir nur drei Aber in Locations der Speedrun-Szene hätten. Wahrscheinlich wieder groß.
Das stimmt, wäre sehr kurzer Run und sehr ausgegrindet. Aber ja,
wahrscheinlich
schon. Mit der Prinzessin können wir nämlich dann den geheimen Weg hinter dem Thron, weißt du eigentlich noch, wie das zustande kommt? Sagt sie uns das immer wieder mal, glaube ich, ne?
Das sagt sie, also wenn du sie unten befreist, sagt sie irgendwie, ja, pass auf, ich weiß einen Geheimgang, dann gehst du los mit ihr und sobald du das Schloss verlassen möchtest durch den Vordereingang, sagt sie, nee, du musst in den Thronsaal.
Ja, genau so.
Sie lässt dich gar nicht raus. Ist so ein bisschen wie später in Thief's Town, du mit Blind ja auch nicht den Dungeon verlassen kannst, weil die dann sagen, nee, hier gehe ich nicht lang.
Ja, und dann können wir diese Kiste da öffnen bei Zelda und ganz witzig, ich weiß gar nicht, ob das in den späteren Versionen noch ist, zumindest in der Ursprungs-Vanilla-Version ist es so, je nachdem, ob wir die Kiste im Haus bei uns schon aufgemacht haben, könnte auch da die Lampe sein. Also das Spiel möchte sehr dringend, dass wir die Lampe bekommen. Ja.
Lustig.
Wenn wir die Lampe also in unserem Haus nicht mitnehmen, dann öffnen wir diese Truhe da und dann ist da die Lampe.
Das ergibt erschreckend viel Sinn. Weil sonst ohne Lampe kannst du natürlich nichts sehen.
Genau. Und das wollte man wohl scheinbar nicht. Es wurde nicht vorausgesetzt, dass man sich irgendwie die Räume im Dunkeln dadurch quält.
Wer würde denn sowas machen?
Nur Idioten. Ja. Aber das war natürlich dann auch schon ein cooler Effekt. Ich muss sagen, mit diesem Lichtkegel, das war schon geil, durch die Kerker, sage ich mal, des Schlosses irgendwie zusammen mit Zelda zu streifen, war schon cool. Und dann ist alles sehr düster. Das hatte eine sehr gruselige Stimmung. Die Mega-Musik natürlich, die super ikonische dazu. Und dann hatte man halt nur diesen Lichtkegel. Das war schon was Besonderes auf alle Fälle.
Dadurch wirkt es aber auch viel, viel größer. Ne?
Ja,
also wenn
voll,
ich jetzt damals dachte, oh mein Gott, diese unendlichen Katakomben und Kanalisationen. Oh, ne? Irgendwann wusste man es auswendig. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wie riesig das da unten ist. Und erst wenn man es dann so ein bisschen auswendig lernt im Zuge des Randomizers, merkst du halt, ja gut, so groß ist das jetzt auch nicht. Aber den Effekt, den es allein durch diese Lichteffekte hatte, abgefahren.
Ja, jetzt musst du dir ja mal vorstellen, wie du das erste Mal spielst. Du gehst ja nicht immer direkt den richtigen Weg. Es gibt ja ich sag mal hier so ein Dark Cross, wo du auch nach links und nach oben gehen kannst, wo du in einem Raum musst du von der Ratte den Schlüssel finden. Das wirst du ja auch, ist ja auch nicht so oft so logisch, sag ich mal, sondern du streifst da erstmal durch den Raum, wirst da sehr viel erkunden mit deinem Lichtkegel, weißt ja nicht, wie der Raum aussieht und dadurch wirkt das natürlich schon gigantisch und kann wahrscheinlich auch ein bisschen ja in die Irre führen, so das ganze ja. Layout der Räume. Für uns natürlich heute easy peasy, aber so für damalige Verhältnisse war das schon echt cool.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wann ich gecheckt habe, dass man mit der Lampe auch Fackeln anzünden kann, ob ich das direkt wusste. Weil das gibt's ja da unten natürlich auch schon ein, zwei Mal. Aber
stimmt, stimmt.
Weiß ich nicht.
Ja, aber man hat keine Magic, ne? Also, gute du wirst Frage. Ja eigentlich, du kannst ja Magic schon da, wo der Onkel ist, da ist auf jeden Fall unter den Krügen zwei Small Pots Magic, aber ja, ich glaube auch nicht, dass dir das großartig erklärt wird. So. Aber nee, ja, theoretisch nicht. Könntest du die Räume erhellen, das stimmt. Aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob das passiert ist. Und auch nicht jeden Raum, muss man auch dazu sagen.
Nee, das stimmt. Klar, nur wo diese Fackeln sind.
Ja. Ja, das war aber echt, das war insane. Ja, und wenn man ist das dann geschafft hat. Ja, volle Kanne. Dann glaubt man ja, oder man merkt, oh, das Spiel ist zum Glück noch nicht vorbei. sondern wir müssen ja, ich weiß gar nicht, wie das wie das eingeleitet wird, das Masterschwert, also den Bann brechen von, boah.
So, ja, also Zelda erzählt unten im Keller, die ganzen Wachen werden kontrolliert vom bösen Zauberer.
Ah, so ist es, ja.
Und dann eskortierst du sie in die Kapelle und die sagen dann, oh ja, der böse Zauberer ist natürlich im Schloss Hyrule, der muss geschlagen werden, da kommst du aber nur hin, wenn du das Masterschwert hast.
Um den Bann zu brechen an der Tür und dann da durchzugehen. Genau. Ja.
Und dafür, um das Masterschwert zu bekommen, müssen diese drei Amulette gesammelt werden.
Ja. Und dann glaubt man jetzt, okay, das ist das Spiel also. Ich soll also den bösen Zauberer Aghanim besiegen, damit die Welt wieder in Frieden ist. Und dafür brauche ich diese ganzen, muss ich diese Dungeons machen und ich muss das Masterschwert holen und kann dann den Boss besiegen. Und wäre natürlich auch noch ein relativ kurzes Spiel. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das für damalige Verhältnisse dann ein kurzes Spiel gewesen ist. Weil was man ja sagen muss, Zelda ist ja schon für ein Super Nintendo-Spiel auch echt ein Brecher-Game. So, von der Größe.
Ja, und doch. Da kann man sich eine Weile mit beschäftigen.
Ja, stimmt. Und ja, dann gehen wir so durch die Dungeons. Das ist ja total, total geil. Und wir finden immer weitere Items und immer nützlichere Dinge, mit denen wir durch die Welt kommen, bis wir dann tatsächlich irgendwann am Masterschwert ankommen und den bösen Aga besiegen und dann ja sich eigentlich erst dieses ganze krasse Spiel öffnet. Und da, ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, ich weiß auch gar nicht, ob ich das als Kind so weit geschafft habe, das weiß ich noch nicht mal, aber das ist natürlich ein krasser Moment, wenn du auf einmal merkst, okay, das Ding ist ja noch gar nicht zu Ende und es gibt ja hier einfach eine ganze neue Welt.
Ja, dieses Ganze, wenn es sich dann wirklich öffnet, abgefahren. Also ich meine, man kann schon ja vorher sehr viel, ich weiß, wie viel man da auch einfach Zeit verbringt mit Rumlaufen und auch damals hast du natürlich irgendwie alles angeguckt, da hast du Spiele ja noch ganz anders angegangen, zeitlich auch gesehen. Da einfach durch die Welt laufen und sich mal umschauen und so in der Light World einfach noch während der ersten drei Dungeons, da kannst du ja schon alles angucken, was man da schon alles entdeckt und mit Kakariko und wie toll diese Welt aufgebaut ist. Und dann, wenn man dann Aga besiegt hat, dann wirklich in die Dark World zu kommen und plötzlich siehst du die ganze Welt verändert und ich weiß gerade gar nicht, wie man den Weg zurücknimmt und uiuiui, das ist schon abgefahren. Das ist schon ein großer Twist für damalige Verhältnisse vor allen Dingen.
Ja, total. Das ist mega. Also man muss fairerweise sagen, davor ist natürlich auch noch ein krasser Moment, wenn man das Masterschwert zieht. Aus diesem Hain, der ja auch wirklich geil gemacht ist, wo du nochmal im Vordergrund so ein paar Blätter hast. Das sind so verschiedene Layers, die da irgendwie versetzt sich bewegen, wenn du da hochgehst zum Podest. Und das sieht mega aus. Und die Tiere, die da aus den Gebüschen hüpfen oder in die Bäume wieder zurückfliegen, das ist sowas von schön für ein Super Nintendo und natürlich die absolut ikonische Szene, wenn Link da steht und dann das Masterschwert aus dem Stein zieht und die Amulette um ihn herum in der Luft schweben und dann zieht er das Schwert und das ist halt schon krass.
Ich weiß auch, wie oft ich mich als Kind in diesem Wald verlaufen habe, um den Weg dahin zu finden, zu diesem Podest, weil ich das so cool fand. Aber ich habe mich da so oft verlaufen. Und dann Fake-Master-Schwerte, die da random in diesem Wald platziert sind, die fand ich damals schon sehr lächerlich, aber irgendwie lustig, wo ich so dachte, ach guck mal, das könnte das Master-Schwert sein.
Ja, also im Vergleich zum echten ist es ja auch echt ein super schlechter Fake. Also das ist ja richtig Panne.
Aber auch dann jedes Mal die Textbox, wenn du die rausziehst. Hurra, das Master-Schwert. Ach, nee, doch nicht.
Ja.
Das ist so dämlich irgendwie, aber ey.
Ja, genau. Diese Lost Woods, auch schon eine coole Location. Dann gibt es diese Diebe, die, wenn sie dich berühren, dir Bomben, Pfeile und Rupees klauen können.
Hasse ich,
ja. Ja, das ist alles aber total atmosphärisch und passend einfach.
Voll.
Ja, und ich finde es heute noch, wenn ich Rando spiele, das Podest zu ziehen am Masterschwert, der Masterschwert-Check, den will man natürlich in der Regel nicht machen, aber der ist immer cool. Jedes Mal finde ich den cool, wenn man da am Schwert zieht.
Das ist schon mega episch, auf jeden Fall. Das ist so einer der Magic Moments. Ja, ey, was da in Emotionen hochkam, als man dann die ersten drei Dungeons geschafft hat und jetzt ziehe ich das Masterschwert und gehe los, um den bösen Zauberer zu besiegen und ja, jetzt habe ich es bald geschafft.
Ja.
Da auch wieder der Verweis an den Freund Dom, der das jetzt vor kurzem das erste Mal gespielt hat, der war da auch wirklich der Meinung, ach, dann habe ich es ja bald geschafft.
Wirklich? Also das kann doch nicht sein.
Ja, der hat halt vorher wirklich noch nie wirklich ein Zelda gespielt gehabt und dann hat er das gespielt und er dachte so, ah, guck mal, da habe ich ja, Mensch, dann ist es ja bald geschafft und dann öffnete sich danach das Spiel dann doch noch etwas weiter.
Ja, krass.
Ja, okay, also ohne zu viel darauf einzugehen, aber das ist so ein interessanter Aspekt, wo ich dann, weil wenn man sich den Podcast anhört und dann mal so ein bisschen drüber nachdenkt und versucht, das Spiel nochmal mit heutigen Augen zu sehen, ohne Zelda-Vorerfahrung. Also noch nicht mal, dass man Link to the Past schon mal vorher gespielt hat, sondern stell dir vor, du hast noch nie ein Zelda gespielt. Und dann spielst du Link to the Past. Dann sind da ein paar Sachen drin. Da sind schon ein paar Rätsel, wo man echt hängen bleiben kann, sage ich mal.
Ja.
Weil es wird dir vieles nicht erklärt.
In der Situation jetzt schon Richtung Masterschwert oder meinst du später?
Bis dahin schon, denn nochmal Grüße gehen raus und es geht überhaupt nicht gegen ihn in irgendeiner Form. Mhm. Aber er ist zum Beispiel hängen geblieben, weil er keine Ahnung hatte, wie man an das Buch kommt.
Ja.
Ne, der hat den ersten Dungeon, das hat er schon noch irgendwie gekriegt, das ist soweit logisch und so weiter. Dann hat er die Stiefel bekommen, ich kann rumrennen. Dann hat er auch irgendwann rausgefunden, okay, ich brauche dieses Buch, um in den Desert Palace zu kommen. Mhm. Und dann hat er das Buch auch in der Bibliothek gefunden. Aber ja, wie komme ich jetzt auf das Buch, wie komme ich an das Buch ran, was da oben auf diesem Regal liegt?
Ja.
Und hat da mit dem Pfeil gegengeschossen, weil den Bogen habe ich ja gerade bekommen, das hat nicht gebracht. Der hat da Bomben gelegt, das hat nichts gebracht. Dann dachte ich, ja, na gut, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwo ein Item,
eine Leiter,
wo ich fliegen kann irgendwie oder noch höher springen oder so. Was ja insofern auch nicht weit hergeholt ist bei Zelda, ne? Die Feder hätte ja auch gut da sein können.
Ja, ja.
Ja, aber er hat da nichts gefunden und dachte sich, so gut, da muss ich wohl noch weitersuchen. Und er hat die komplette Welt erkundet und ganz weit und bis zu den Zoras und hast du nicht gesehen, so alles erkundet und hat sich die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn dieses Item, wo ich endlich an dieses Buch rankomme?
Ja.
Und dann ist er irgendwann zufällig gegen dieses Regal gelaufen und okay.
Ne? Ja, verstehe ich.
Deswegen, das ist so ein bisschen, wir sind da einfach mehr die Spiellogik gewohnt und so eine Zelda-Logik, die einfach immer wieder auftaucht und du weißt halt, ne, wie du, dass du manche Sachen, also so eine gewisse Item-Logic, die sich so bei den Zelda-Spielen immer wieder wiederholt. Ne? Du weißt, okay, ich habe folgendes Item in diesem Dungeon bekommen, dann wird mir das bei dem Boss sicherlich behilfreich sein oder solche Connections irgendwie. Aber wenn du die nicht hast und dieses Spiel dann irgendwie mit offenen Augen erstmal angehst, dann gibt's da schon so ein paar Sachen, wo man echt hängen bleiben kann.
Ja, glaube ich. Ich finde vielleicht auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es so logisch, den Thron so von der Seite zu schieben? Oder ist das vielleicht auch eine Sache, wo man noch eine Weile mehr durchs Schloss irrt?
Oh, das könnte sein. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Zelda das sagt, wenn man da näher kommt.
Ja, das kann schon sein, ja. Ich meine, das muss ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen sein. Sie hätten ja easy sowas machen können bei Sahasrara, dass der sagt, ich habe hier die Stiefel für dich, herzlichen Glückwunsch. Aber guck mal, da oben ist mein Schlüssel auf der auf ja. der Fackel. Kannst du da, renn mal dagegen dann oder irgendwie sowas. Also das hätte man ja easy mit einem Tutorial verbinden können, damit klar ist, ja okay, das kannst du wahrscheinlich an dem Bücherregal auch oder irgendwo, wenn du irgendwas runterholen möchtest. Aber das ist ja ganz bewusst nicht gemacht worden.
Das ist so, also ein Rätsel, auch um jetzt nicht unbedingt viel vorwegzugreifen, aber wir müssen jetzt auch nicht eins zu eins durchgehen, aber ein Rätsel, bei dem ich weiß, dass wir da sehr, sehr lange gehangen haben, und ich weiß nicht mehr, also wir waren, glaube ich, kurz davor, die Zelda-Hotline anzurufen.
Oh.
Wir haben nicht gecheckt, und das weiß ich halt noch, wir sind über Tage hinweg, aber es hat sich so angefühlt, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch zwei Sessions gebraucht hat. Wir haben nicht gecheckt, wie man in den Swamp Palace reinkommt.
Ja.
Weil ja, dieses, gut. dass du halt, ne, das, wie zum Teufel kommt man da rein? Weil man hat den Eingang gefunden natürlich, das ist der Swamp Palace, wir müssen da rein, die sind durchnummeriert, das ist jetzt hier, das ist der nächste Dungeon, also wir müssen hier rein, aber wir kommen da nicht rein. Wir kommen ja. in den Leiter rauf. Und das haben wir nicht gecheckt. Also wir sind so lange rumgelaufen und irgendwann haben wir dann müsste in der Dark-Version sein oder ist es in der Light-Version? Ich glaube in wirklich Swamp Palace, wenn man da irgendwie, kannst du eine Leiter raufgehen und da ist dann eine Textbox an der Wand, so eines dieser Hinweise.
Ja.
Und die sagte dann, ach übrigens, jedes Gebäude hat seine Light World, sein Pendant in der Lichtwelt.
Ach
und
so.
Sind connected. Und da ist dann der Groschen gefallen. Und ich weiß das nämlich noch, weil ich sagte, ey, lass uns das mal lesen. Und mein Kumpel sagte dann, nee, was soll denn da schon stehen? So, come on, was sollen wir denn mit den Leuten reden? Die werden uns ja nicht die Lösung sagen, da müssen wir alleine drauf kommen. Ich sag, nee, lass mal einfach mal gucken, wir müssen doch einfach mitnehmen. Und dann haben wir es gelesen, dann so, so.
Ja, gut. Also, ich meine, ohne so einen Hinweis ist es natürlich auch.
Ne?
Das wäre schon nicht so einfach zu lösen. Ja, okay.
Da frage ich mich halt bei manchen. Mittlerweile weiß ich dann halt nicht mehr so, wie viele dieser Hinweise sind irgendwo in der Spielwelt versteckt.
Ja,
verstehe. Weil ich weiß auch gar nicht mehr genau, ich weiß noch, wie smart ich mich gefühlt habe, als ich den Typen in Kakariko endlich gefangen hatte, der vor ihm wegläuft.
Ja, oh ja.
Ne? Wenn du den eingeholt hast. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was der sagt. Weil der gibt einem auch irgendwie einen Hinweis. Du hast mich gefangen, dann gebe ich dir jetzt folgenden Hinweis.
Sagt er vielleicht, man kann Bomben einrennen, also diese Bombwände?
Oh, das kann gut sein.
Ja, das würde passen. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass er das sagt.
Ja, aber, ja. Müsste ich nochmal checken. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, krass, ja. Das, also Thema Rätsel, ja generell. Also das ein oder andere knifflige Ding gibt's da auf jeden Fall. So eine Sache wie im Palace of Darkness zum Beispiel, dass man der Statue ins Auge schießen muss, ist das wohl auch irgendwo erwähnt? Also das sind bestimmt Dinge, wo man eine Weile sitzen kann und nicht weiß, wie es weitergeht.
Das stimmt. Das sind dann immer so ein paar Sachen. Also ich finde, das schafft Zelda auch wie kaum ein anderes Spiel oder haben die alten Teile zumindest geschafft. Dieses, man rätselt lange rum, man probiert einiges aus, aber wenn man es dann schafft, denkt man sich so, ah, natürlich.
Ja.
Also es ist jetzt nie so ein, also es ist selten, ich will jetzt nicht sagen nie, ich würde sagen, es ist selten eins, oh Gott, wie soll man denn darauf kommen? Sondern, ja gut, okay, das kann ich schon nachvollziehen. Weil ich glaube, das mit ins Auge schießen habe ich so nie in Frage gestellt, weil man schon im Eastern Palace ja diese Zyklopen hat, die da rumlaufen und die kannst du ja auch nur mit Pfeil und Bogen besiegen.
Ja, das stimmt.
Ne, wenn die kannst du, die nehmen keinen Schaden, nur wenn sie die Augen aufmachen und dann mit Pfeil und Bogen. Zumindest die roten.
Genau.
Und ich glaube, das ist dann zum Beispiel, als da diese Statue da war mit dem einen großen Auge, hatte ich für mich, glaube ich, sehr schnell den Zusammenhang mit mal reinschießen.
Ah, okay. Und das ist wahrscheinlich auch wieder so das Pendant Light World, Dark World. Du kriegst in der Light World vielleicht den Hinweis auf die Lösung in der Dark World. So, das kann ja schon ganz bewusst so sein.
Ja, ich glaube, schön, könnte ich mir vorstellen.
Ja, krass. Was gab es noch so für Rätsel, wo man eine Weile hing?
Ja, das überlege ich gerade so.
Ja, ich meine, so ein gesamter Ice Palace ist ja fast ein Rätsel an sich.
Boah, da habe ich mich auch sehr verirrt, das stimmt.
Ja.
Dann hat es natürlich so ein Labyrinth auch im Palace of Darkness. Ich habe heute ja noch ein bisschen Probleme, mich in Misery Maya zurechtzufinden.
Ja.
Das war auch immer so eine Sache.
Ist es auch ein Rätsel, diese ganzen Fetch-Quests zu spielen? Es ist ja eigentlich auch ein längeres Rätsel. Oder sagen wir mal, diese Smith-Chain zu spielen. Man findet den Schmied, den bringt man dann zurück und dann, ja.
Ja, also die sind schon halbwegs tricky. Ich glaube aber, dass die schon relativ eindeutig sind. Vor allen Dingen, weil es ja auch so ist, in dem Fall gerade so die Smith-Chain, ich meine, da siehst du diesen Frosch und dann hängt der Frosch sich ja auch direkt an dich ran.
Ja.
Also du kannst dann ja gar nicht diese Smith-Chain machen. Du kannst jetzt nicht überall hinlaufen und alles probieren, sondern du sagst ja schon, ey, bring mich heim. Sie ja schon so ein bisschen direkter, sag ich mal. Als jetzt vor allem im Vergleich zu Link's Awakening dann mit ihrer ewig langen Chain.
Ja, das stimmt.
Und die Fetch-Quest in A Link to the Past ist ja auch komplett optional, oder?
Naja, sie gibt dir ein Schwert. Die Frage ist, brauchst du ihn nicht?
Theoretisch brauchst du es ja nicht.
Ja, das stimmt. Also ist die Schaufel und die Flöten-Fetch-Quest, ist das schon, also ist ein sehr, sehr Mini-Strang, sag ich mal. Aber das ist natürlich
nicht optional. Das wollte ich nochmal fragen. Wie kommt man eigentlich darauf? Die Schaufel kriegst du von Stumpy, oder?
Genau. Und der sagt wahrscheinlich, oder irgendwo wird es einen Hinweis geben, der sagt, dass die heilige oder die magische Ocarina im Hain verbuddelt ist. Dass es der Fleck da oben ist, ist wahrscheinlich.
Das wollte ich auch gerade fragen, weil woher weiß man das denn nochmal?
Naja, gibt's gut, der Hain.
Sagt er irgendwas unter den Blumen oder sowas?
Das könnte sein. Weiß,
wenigstens.
Das weiß ich aber leider auch gar nicht. Mist, so ein paar Sachen, die sind halt so selbstverständlich. Aber ja, weiß ich leider auch gar nicht, wie man da den Hinweis kriegt. Im schlimmsten Fall buddelst du halt einmal alles um.
Ja.
Also, sind so unendlich viele Felder sind es ja dann auch nicht, glaube ich. Aber gut, 50 Mal wirst du da schon buddeln.
Ja, eben. Ich meine, es geht schon. Als Kind hat man das wahrscheinlich im Zweifel auch gemacht.
Ja, klar.
Heutzutage würde ich sagen, wollte ich mich verarschen.
Ja. Ja, und dann die Ocarina natürlich auch wieder ein Game-Changer-Moment im Spiel, ne?
Das stimmt.
Wenn du da dann den Vogel erwächst, der ja irgendwie leider irgendwie komisch aussieht wie eine Ente, meiner Meinung nach.
Ja, total.
Also obwohl es ja der Wetterhahn ist, oder soll es denn der Wetterhahn sein? Ich meine, man macht es ja an, ich hätte gedacht, es soll ein Hahn sein, aber das würde natürlich auch gar nicht passen.
Ja, vom Look her gar nicht.
Ja, jetzt ist es halt eben. Und jetzt ist es irgendwie so ein entenartiges Ding, was ich irgendwie eigentlich ein bisschen weird finde und gar nicht so magisch oder so besonders magisch. Ich meine, das ist ja, soll es überhaupt magisch sein? Der Link greift ja einfach die Krallen von dem Vogel und ja gut, aber man erweckt ihn ja irgendwie mit der Flöte. Man erweckt
ihn aus dem Stein raus, ne? Aber ja, habe ich auch nie was hinterfragt, ob der magisch ist. Also es wäre wahrscheinlich, wenn es ein magischerer Sprite gewesen wäre und es da wirklich ein magischeres Wesen gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht hinterfragt.
Ja.
Für mich war das aber, nö, das ist jetzt der Vogel aus der Statue, kein Problem.
Ja, das ist ja schon irgendwie absurd. Ich meine, gut, das Spiel glänzt bis dahin jetzt auch nicht mit Realismus, aber der Vogel aus der Statue, der die einfach dann irgendwann hinfliegen kann. Und das ist natürlich dann auch ein Gamechanger. Und du bist natürlich zwangsläufig zu dem Zeitpunkt schon eine Weile im Spiel, sodass du sehr wahrscheinlich auch schon sehr viel von der Welt per Fuß erkundet hast. Man war natürlich sehr neugierig und ist überall hingegangen. Und dann auf einmal merkst du, Alter, okay, jetzt habe ich ja viel weniger Wege, die ich zurücklegen muss. Ich kann mich einfach an 8 verschiedene Orte auf der Overworld porten. Das ist natürlich krass.
Das war mega.
Ja, voll.
Dann endlich auch irgendwie in Sachen hinzukommen und dann dadurch natürlich auch dann endlich in den Swamp zu kommen und solche Sachen.
Genau.
Ich denke auch gerade drüber nach, so generell, wo du sagst, das ist auch ein Gamechanger und das ist ein Gamechanger. Ich habe kaum ein Spiel oder auch vielleicht, ich überlege gerade, ob ich kaum einen Zelda habe, wo sich so viele Items so krass nach Progress angefühlt haben.
Ja.
Die sind schon alle irgendwie unique, die haben ihre eigenen Vorteile und es fühlte sich immer geil, ein neues Item zu bekommen.
Ja, das stimmt. Also das Einzige, was jetzt da irgendwie nicht reinpasst, sind diese Medallions vielleicht. Obwohl, die sind aus heutiger Sicht, wenn man viel Rando spielt, sind die immer nutzlos. Sind ja eigentlich nur Schlüssel in die Dungeons. Obwohl die ja einen großen spielerischen Effekt haben eigentlich.
Richtig. Da ist man jetzt einfach wesentlich trainierter, aber damals waren die schon krass mächtig. Das war immer sein, das speichere ich mir jetzt auf und das werde ich da und dann nochmal benutzen. Das war dann für mich so ein bisschen dieses, die brauchen viel Magie, um sie einzusetzen. Das bewahre ich mir auf für einen Special-Moment und der Special-Moment kommt nie. Aber die wirkten immer sehr mächtig. Auch ja, wie man sie schon bekommen hat, diese große, na, ich meine, mit Bonbons da die ganze Welt in Flammen zu setzen und alle Gegner verbrennen zu lassen, das war schon mega episch.
Das stimmt. Und die anderen beiden machen nicht alles tot, die stunnen nur, ne? Also das...
Ich überlege gerade, also...
Ich glaube nur, dass Bonbons killt alles.
Bonbons killt, weil sie auf jeden Fall in Flammen setzen?
Ja, ich glaube, dass das Quake halt eben... Nur stunt.
Paralysiert, genau.
Ja. Aber Aether, was ist das? Benutzt man halt selten, ne?
Ich nutze es jetzt halt im Rando. Ja, das nutzt man wirklich selten. Das habe ich damals sehr selten benutzt. Also jetzt benutze ich es im Rando eigentlich in dem einen Raum im Gauntlet nachher mit den Skeletten, weil die Skelette werden dadurch gekillt.
Ah, okay.
Aber ich glaube, nur die Skelette werden dadurch gekillt. Also da ist die Ausnahme. Deswegen lohnt es sich da, den einzusetzen, weil die Animation kürzer ist. Aber ich könnte nicht sagen, ob das auch alles einfach nur paralysiert, ehrlich gesagt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ja, damals war das natürlich dann wirklich ein mächtiges Item. So.
Ja.
Das ist krass. Aber die waren ja auch optional, muss man sagen. Naja, also zumindest ja, zwei.
Eins war
optional. Eins war optional, genau.
Ja, Bonbons
das heißt, brauchte man nicht. Das Bonbons, ne? Brauchte man nicht. Ja, dann macht
das aber das ist so das Schöne. So da sind so schöne Sachen, die so ich weiß nicht, ob das auch, also Zelda hat das ist ein bisschen verloren, in Anführungszeichen. Ist so ein Gefühl, was ich gerade auf jeden Fall bei Link to the Past hatte und auch bei Ocarina of Time, würde ich noch sagen, dass du auch Sachen in der Open World machen musst oder dir da erstmal Sachen besorgen musst, damit das auch in den Dungeon hilft, so. Und dann aber auch Sachen zu erweitert, die auch irgendwie schon Effekt haben, aber nicht direkt zum Progress gehören. Ne? Sowas wie die Medallions. Du hast halt drei Medallions, die alle auf der Oberwelt verteilt sind. Die kannst du dir ja relativ früh holen, sage ich mal, wenn du checkst, also dass du halt mit dem Buch da rangehen musst und das Masterschwert musst du haben, und das war es ja auch schon, kannst du dir sehr früh holen. Zwei davon sind aber auch für den Progress notwendig. Aber da erstmal hinterzukommen und dahin zu gehen, ne? Und dann ähnlich ist auch wie den Ice Rod zum Beispiel. Den kannst du ja auch sehr früh finden. Der fühlt sich auch recht mächtig an irgendwie. Ich habe da noch so einen magischen Stab, der Eis verschießen kann. Den brauchst du dann quasi der letzten Dungeon, um Trinex zu besiegen. Aber ja, da gibt's ja auch keine Hinweise drauf, ne? Das findest du einfach so. Und deswegen ist es so belohnend ja auch gewesen, einfach durch die Open World zu laufen und einfach mal alles zu erkunden, weil es zu einem gewissen Grad auch notwendig war. Also es war so, also das fühlte sich immer geil an. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Ich glaube, dass dann auch viel mehr, noch mehr in die Richtung gegangen, gerade Nintendo, die dann sagen, das könnte jetzt den Ice Rod, den könnte ja irgendjemand verpassen und den braucht er ja am Ende. Dann hat er ja nachher keinen Spaß und dann frustriert er den. Da müssen wir ihm ganz viele Schilder in den Weg stellen, damit er weiß, dass er hier lang gehen muss, um den Ice Rod zu holen. Am besten stellen wir noch drei Charaktere hin, die sagen, du solltest dir den Ice Rod holen. Und dann der vierte nimmt dich noch an die Hand und führt dich bis an den Eingang des Dungeons.
Ja, das stimmt.
Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, zumindest bei Zelda habe ich das Gefühl. Also gerade Ocarina of Time war da auch noch stark dabei, würde ich sagen. Die haben vielleicht schon ein bisschen mehr erzählt, einfach auch durch die technischen Neuerungen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei jetzt auch so einem Wind Waker oder so, da war das nicht mehr, da war das schon nicht mehr ganz so
ja, gebe ich dir recht.
Selbst zu erkunden.
Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das Quake oder das Aether ist, aber wir kriegen ja eins der Medaillons von Catfish. Das ist ja eigentlich auch ein crazy Rätsel, dass du da den Stein ins Wasser werfen musst. Und das ist ja auch so ein Ding, das könntest du beim Erkunden, fällt dir das vielleicht auf, dieser Kreis, und du schmeißt da was rein und plötzlich kommt dieser große Sora da raus. Also ist ja voll abgefahren. Und der schmeißt dir dann auf einmal das Medaillon zu, was du dann später ja sogar noch brauchst. Also super cool.
Ich meine ja auch die Flippers, ne? Also da musst du erstmal nach oben hin, da musst du erstmal checken, dass du diesen Weg entlang gehen musst, durch das Wasser stapfen. Und dann kommt dann Zora und sagt, boah, du willst was von mir? Dann gib mir mal 500 Rupien. Und dann musst du erstmal sagen, was, 500? Als ob ich die hätte. Und dann kommst du da irgendwann wieder und dann kriegst du die Flippers und denkst so, oh, jetzt kann ich schwimmen, wie krass fühlt sich das an? Das ist halt notwendig, das kannst du, ich meine, wann kannst du da hin? Sobald du die Power Gloves hast, ne?
Genau, die brauchst du.
Ja, dann und die kriegst du im zweiten Dungeon. Und du brauchst die Flippers erst in Ice Palace letztendlich. In Swamp Palace.
In Swamp.
Swamp Palace vorher, ja. Das ist so, es ist schon, ich meine, dadurch ist es halt noch mal prädestinierter halt für Randomizer, um da irgendwie hinzukommen, auch in Anführungszeichen. Dass da so viele Locations sind, die irgendwie von gewissen Items gelockt sind, aber es ist halt nicht so krass linear. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du 1000 Item brauchst, genau immer in der Reihenfolge, sondern das ist schon von vornherein ist sehr viel zugänglich. Und das ist deswegen ist das so dieses perfekte Randomizer-Spiel irgendwie, weil halt es so schöne Locations gibt, die so eindeutig abgeschlossen sind.
Mhm.
Das macht einfach mega Laune.
Ich meine, die Flippers brauchst du tatsächlich ja erst in Swamp, wie du es schon gesagt hast, aber wenn du sie vorher hast, ist das natürlich auch praktisch. Du kannst diese Strudel nutzen, die dich teleportieren, wenn du die Flöte vielleicht noch nicht hast. Ja. Du kannst auch zum Penner unter der Brücke, der gibt dir eine Flasche. Also vereinfacht das Spiel ja schon, wenn du sie früh hast.
Total.
Ja, das stimmt. Das ist crazy.
Ja, und da so viel zu entdecken, ne? Ich meine, dann auch hinter den Wasserfall schwimmen und da dann sich die Flaschen auffüllen lassen mit irgendwelchen Sachen.
Ja, das sind alles so Sachen, die wir natürlich jetzt durch unseren massiven Randomizer-Konsum irgendwie so ein bisschen verlieren, aus den Augen verlieren, dass das ja eigentlich gar nicht so obvious ist, dass man in den Wasserfall schwimmen kann.
Und
so, ne? Das ist halt für uns so ganz klar, aber eigentlich ist das ja eine coole Belohnung fürs Erkunden der Welt, wenn du das aus damaliger Sicht siehst.
So, und das ist das, was ich ja für mich auch schon mal ein paar Mal festgestellt habe, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, aber für mich braucht ein Spiel oder ich spiele am liebsten Spiele, in denen ich was entdecken kann. Was Neues entdecken und irgendwie wo meine Erkundung belohnt wird. Das sind für mich die geilsten Spiele. Ne? Es gibt ja Leute, die spielen wegen Power Fantasy, die wollen sich als der Krasseste fühlen. Es gibt Leute, die spielen das, weil die Story so geil sein wollen, sie wollen das erleben. Kann ich alles nachvollziehen, hat bei mir auch Effekte. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich Freiheiten bekomme und selber Sachen entdecke, das sind für mich die geilsten Momente. Und Zelda und A Link to the Past, würde mich nicht wundern, wenn es auch an diesem Spiel liegt, dass das so ist. Mhm. Weil da so viele Sachen drin sind, die man einfach selbst entdecken kann. Und auch Effekte und so Kleinigkeiten versteckt sind. So, wenn du da mit heutigen Maßstäben rangehst, sind das schon so viele Kleinigkeiten drin, die keine, auch nicht direkte Spieleffekte haben, sondern auch nur für die Stimmung da sind oder so, ne? Auch wenn ich habe das damals irgendwann gecheckt, dass wenn du Gegner mit dem Boomerang betäubst und sie dann tötest, sie immer eine Rupie fallen lassen oder ein Rubin, wie auch immer man es nennen möchte, also einen grünen.
Mhm.
Und das heißt, wenn du Geldmangel hattest, das war ein bisschen nervig, aber du kannst es auf jeden Fall so machen. Na, und das ist so eine Mechanik, die du irgendwie entdecken kannst, die du ausnutzen kannst. Und dann gibt's noch so kleine Easter Eggs, wie wenn du das Puder hast, das dann auf die auf die grünen Elektrodinger machst und so, die dann das Aussehen verändern. Da sind so viele Kleinigkeiten drin, so viele Easter Eggs, die ich damals halt auch gefunden habe. Also vielleicht liegt's auch einfach daran, dass das eine Spiel damals war, was ich hatte und bis zum Erbrechen spielen konnte, weil es halt auch so viel zu entdecken war und ich immer das Gefühl hatte, ey, ich habe noch nicht alles gesehen, da gibt's immer noch mehr zu finden.
Ja, voll. Also meinst du, ist es auch eher so, dass das Gameplay, würdest du das sagen, dass das eigentlich das Besondere an dem Spiel ist, jetzt im Vergleich zu einer Story? Also die Story ist ja relativ, also ist die jetzt so besonders episch? Ich meine, wenn wir jetzt mal das ganze Zelda-Universum so sehen, was ja zu dem Zeitpunkt damals gar nicht so krass war. Das war jetzt das dritte Spiel der Reihe und die Story ist ja eigentlich nur so eine klassische Heldengeschichte. So der Held rettet die Prinzessin und nebenbei noch die Welt sozusagen von dem Bösen. Ja. Wahrscheinlich ist es gar nicht so die Story gewesen, die einen da so fasziniert hat damals, sondern schon auch eher das Gameplay und das Erkunden der Welt, was irgendwie neu war, ne?
Ja, Ja, also die Story an sich, ich meine, ja.
Ja, jetzt ne, zu sagen, ist plump. Also klar, ist vielleicht
es ist halt so klassische, ne? Ich meine, damals hat man auch nicht, damals gab es ja noch nicht die Spiele, die du jetzt krass wegen der Story gespielt hast, ne? Ich meine, das war jetzt letztendlich sogar noch vor der Hochzeit von Point-and-Click-Adventures und sowas, ne? Also richtige Story-Spiele hattest du nicht. Insofern war das schon, ja, wesentlich deeper und epischer als in Super Mario World oder so zum Vergleich.
Ja, das stimmt. Ne,
also in Ocarina of Time war dann natürlich nochmal eine Schippe mehr, aber das war ja schon as epic as it gets zu dem Zeitpunkt. Insofern hat das vollkommen ausgereicht. Ich weiß, also das World Building, was durch die Story natürlich auch da war und sich so ein bisschen gegenseitig bedingt, war halt auch super.
Ja.
Also diese ganze Dark World Aspekt und oh, das fühlt sich wirklich bedrohlich an und die Musik, die damit reinspielt, das ist schon alles so atmosphärisch.
Ja, das stimmt.
Das spielte alles mit rein. Insofern brauchte es gar nicht mehr Story. Aber ja, die Story an sich, also was da wirklich erzählt wird, ja. Wobei ich auch immer noch, ich habe ewig das Vanilla-Game nicht durchgespielt, weil da sehen ja, man vergisst ja, oder ich habe zumindest oft vergessen, wie viele Textboxen da noch sind.
Ja, na klar, die Weisen in den Kristallen.
Genau. Jedes Mal, wenn, ich weiß auch noch, wie belohnend sich das angefühlt hat, wenn du einen Dungeon geschafft hattest und dann taucht dann die Weise in dem Kristall auf und redet erstmal mit dir und das fühlte sich schon episch an und magisch und oh, und die sagt mir jetzt Hinweise, wo es als nächstes hingeht und dann gehe ich frisch gestärkt, ich kriege wieder volle Energie, ein neues Herz und mit der frischen Energie gehe ich aus dem Dungeon heraus und es kommt wieder und ich kann wieder losgehen in die Welt. Ach, geil.
Ja, und das Spiel hat sich ja zumindest die Zeit genommen, so ein bisschen Story zu erzählen in diesen Cutscenes, nenne ich es jetzt mal, die jetzt nicht besonders waren, aber nach dem Bossfight, das immer nur in dieser Weise durch den Kristall zu dir gesprochen hat und man so ein Stückchen, ich glaube, man wurde auch da auch immer ein bisschen geleitet, wo man als nächstes hin sollte, ne? Also geh mal in Richtung Süden zu dem und dem Dungeon und das ist schon irgendwie ganz nett tatsächlich aus heutiger Sicht und wie du sagst, dann gehst du raus aus dem Dungeon for life und dann boah, und dann hast du Bock weiterzugehen.
Da hast du wirklich Bock, so ah, du fühlst dich, du hast was geschafft, du bist wieder los, okay. Alle, ich kann die ganze Welt erobern, der nächste Dungeon muss kommen.
Genau, hast im besten Fall noch irgendwie einen Hammer mitgenommen und gedacht, boah krass, jetzt habe ich noch einen Hammer, mal gucken, was ich damit machen kann.
Richtig.
Und wo dann ich dagegen kloppen kann. Weil das ist ja eine Sache.
Ich
kann
kaum erwarten, das auf der ganzen Welt auszuprobieren, um zu gucken, was ich damit jetzt machen kann.
Ja, ja. Voll. Und ich meine, das ist ja eine Sache, die würde ich mal sagen, die gab es schon vorher in den Zelda-Spielen, so ein bisschen, so dieses, was man heute gerne sagt, boah, das fühlt sich ja an wie bei Zelda, so ein Dungeon. Dass du meistens so ein Item bekommst irgendwie, so ein Progression-Item und damit kannst du dann den Dungeon abschließen, dieses klassische Schlüsselding, was man ja heute liebt bei Zelda-Spielen. Das gab es ja vorher nun mal auch schon, aber bei A Link to the Past wurde es ja dann nochmal so ein bisschen ja neu gemacht. Du hast kleine Schlüssel, du hast den großen Schlüssel, der die große Kiste aufmacht, das dir dann ein Item gibt und der dann auch dieses Tor zum Boss öffnet. Und genau das ist es ja, was man heute auch irgendwie ja so liebt an diesem ganzen Zelda-Franchise. Und das wurde bei A Link to the Past das erste Mal ja nochmal erweitert im Vergleich zu den ersten beiden. So.
Ja, das ist schon das rundeste Spiel einfach. Ne? Also ich meine, es ist natürlich auch wieder die Nostalgiebrille und ja, es ist das erste Zelda, was ich damals gespielt habe. Ein Kumpel von mir hat das mal gesagt, das beste Zelda ist immer das, was rauskam, als man gerade 12 war.
Ja.
Und das ist halt, du musst halt in der richtigen Zeit davon sein. Und das ist aber, ne, im Vergleich dazu, Zelda 2 kann man jetzt sowieso ein bisschen außen vor lassen. Und ich meine, wir haben schon über The Legend of Zelda für das NES geredet. Das ist ja noch wesentlich kryptischer und ganz anders. So. Deswegen bei A Link to the Past war so das erste Spiel, was eine runde Geschichte war. Da haben die Systeme ineinander gegriffen. Es gab genügend Story, um dich auch so an der Stange zu halten. Die haben dir schon Hinweise gegeben, um voranzukommen. Aber da war das erste Mal, dass es gut funktioniert hat. Ich würde dann noch, ne, Ocarina of Time ist wahrscheinlich, da werden wir auch irgendwann mal drüber reden. Ohne zu viel zu sagen, glaube ich, dann noch der eine Step mehr und ja, 100%, besser.
Ja.
Ne, aber A Link to the Past hat das schon alles zusammengebracht, was es bringen konnte.
Ja, voll. So, das ist genau das. So, dieses ganze Dungeon-Ding, das verbinde ich ja sofort mit Zelda-Spielen. Wenn ich heute ein Spiel spiele, ich finde ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Darksiders, ich weiß nicht, ob du die Reihe gespielt hast, da sagt man ja sofort, das fühlt sich an wie Zelda, wenn du da in die Dungeons gehst. Und immer wenn du in einem Spiel in so eine Art Dungeon bist, wo du Schlüssel bekommst, Kisten, du denkst halt sofort an die ganze Zelda-Reihe. Ich weiß nicht, ob es das nicht vorher schon mal gab. Bestimmt gab es auch irgendwie andere Games, die das schon mal im Großen und Ganzen so gelöst haben vor Zelda. Aber das ist halt trotzdem, das verbinde ich extrem mit Zelda einfach.
Meinst du, das gab es schon vor Legend of Zelda?
Ich also meine, Schlüssel in einem Dungeon finden, glaube ich, sicher.
Okay.
Ja gut, for the Legend of Zelda.
Deswegen, ja, also das ist ja, ich wollte auch so sagen, ja, das ist die Blaupause. Ja gut, aber davor gab es auch was, aber letztendlich ist die Blaupause dann natürlich Legend of Zelda fürs NES.
Ja.
Und das ist dann halt da schon, ne, darauf aufgebaut und das ist jetzt natürlich die wesentlich detailliertere und bessere Blaupause. Aber deswegen muss man halt die NES-Version, das war halt so das Wegweisendste, das war wirklich der Ursprung. Deswegen ist es auch nicht kleinzureden, den Einfluss, den dieses Spiel hatte.
Nee.
Aber stimmt. Link to the Past war, das hat's das erste Mal richtig gezeigt, wie gut das funktionieren kann und wie gut das ineinander greift.
Ja, total. Ja, und auch die Dungeons an sich in Link to the Past, die sind ja auch ein absolutes Highlight. Nicht ohne Grund spielt man heute noch den Randomizer so gerne. Wenn die Dungeons der absolute Müll wären, dann wäre das natürlich auch nicht mehr so erfolgreich heute, aber es gibt halt Dungeons, die machen heute immer noch, ich mache die super gerne. Es gibt natürlich auch Dungeons, die nerven, aber die haben beim ersten Mal spielen auf keinen Fall genervt, sondern da war es halt total spannend, den zu erkunden. Klar, beim tausendsten Mal spielen gibt es halt Dungeons, die machen mehr Spaß oder mal weniger. Das ist natürlich auch ein ganz großes Plus von diesem Game. Das ist ein ganz großes Highlight, das Dungeon-Design. Das ist ja insane. Das gab es natürlich schon bei Legend of Zelda und das ist natürlich auch sehr ähnlich, so dass du immer diese Räume hast, in der Regel nur 4 Ausgänge, also oben, unten, links, rechts, hast mal irgendwas zum Aufsprengen oder sind verschiedene Ebenen durch Treppen verbunden. Das gab es ja eigentlich auch schon so in The Legend of Zelda, aber hier jetzt dann nochmal ein bisschen perfektionierter. Die Neuerung, dass die Schlüssel nur für den Dungeon sind und nicht dungeonübergreifend, das finde ich auch extrem gut.
Ja.
Das ist hier jetzt einfach so das erste Mal richtig rund.
Okay, dann sind Hose runter. Was ist dein Lieblingsdungeon?
Wenn ich jetzt heute Rando spiele zum Spielen, ja, ein bisschen langweilig, aber Eastern zum Beispiel mag ich immer.
Wirklich?
Ja, gehe ich immer gerne rein. Kannst nicht viel liegen lassen, also kannst natürlich schon, aber
aber jetzt unter Rando-Aspekten oder mal so mit allem mit einbezogen? Auch vielleicht ein bisschen Nostalgie dabei und so viel und Bossgegner und
ja. Boah, aber Eastern fand ich schon. Ich glaube, da gab es so den ersten, boah, krass, und jetzt finde ich eine Karte und dann gibt es einen Bogen, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Item, finde.
Das stimmt.
Geiler Bossfight, irgendwie sehr, krass irgendwie, diese Amos Knights, die großen Ritter, die du nur mit den Pfeilen dann killen kannst. Ich glaube, Eastern hat schon auch, ist ein guter Einstieg als Dungeon, sag ich mal, ins Spiel, wenn man jetzt mal Hyrule außen vor lässt.
Oh.
Fand ich, glaube ich, ganz gut.
Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Dungeon. Wie du schon sagst, ist ein guter Einstieg. Irgendwie war für mich Eastern so ein bisschen zu straightforward. Der ist so noch Tutorial-Bereich, so du kannst auch nicht links und rechts gucken, da ist nicht viel mit Rätseln. Das ist schon cool, der Bogen ist auf jeden Fall ein geiles Item. Und der Boss hat mir auch immer Spaß gemacht, das schon. Aber war so ein bisschen zu linear gefühlt. Ich glaube, so mit allem einbetrachtet und auch damals, glaube ich, war der Palace of Darkness mein Favorit.
Ah, echt?
Ich mag den schon echt gerne. Also der hat schon viel, der hat so einzelne Ebenen. Ich mochte mit dem Hammer rum zu kämpfen nachher, mit den Schaltern da so zu gucken. Und von der Stimmung her dann auch dieses Ganze mit dem Affen, das Ding aufmachen und solche Geschichten. So der Palace of Darkness hat schon für mich sehr viel, also jeder Dungeon hat so seinen eigenen Charakter natürlich. Und der vom Port gefällt mir, glaube ich, am besten.
Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich den damals fand, aber wenn ich jetzt so denke, wenn man den das erste Mal spielt als Erlebnis, du willst dieses Spiel erleben, dann ist der wahrscheinlich schon tatsächlich sehr cool. Aber du wirst eine Weile drin hängen, weil der ja nicht so einfach zu lösen ist, sage ich mal.
Das ist richtig. Ist aber nicht das Schlimmste. Also wenn ich jetzt überlege, was hat mich denn genervt, weil ich finde, Misery Mayer habe ich damals nie wirklich ganz gestiegen. Also da habe ich mich immer verlaufen und den mochte ich von der Stimmung her nicht so ganz, weil das so im Sumpf ist und mit Gift und so, war nicht so meins.
Ja.
Ice Palace, die Ice Physics, wer mag Ice Physics? Auf keinen Fall. Und ja, das ist kalt.
Ja, auch furchtbar. Also,
Turtle Rock fand ich damals auch mega cool, weil ich dieses Lava-Setting mag und auch wie man das aufgemacht hat.
Ja.
Der war für mich aber auch schon immer so ein bisschen Endgame schwierig und das war schon, und Trinex fand ich auch hart. Der war, also deswegen, ja, der hat so seinen eigenen Charakter da oben, den mag ich auch gerne, aber reicht nicht.
Ja, die sind ja auch hart. Ich meine, die machen ja auch einfach deutlich mehr Damage. Also das sind ja,
ja.
auch die letzten Gegner und da kannst du ja von einem Kettenhund getroffen werden, auch ganz witzig, die einen oder anderen Easter Eggs natürlich wieder dabei. Und dann gibt es auf einmal dicken Damage. So,
dicken Damage. Die machen die meisten Damage im ganzen Spiel.
Genau. Als normaler Gegner. Was ich ein bisschen komisch finde. Und,
ja, vollkommen übertrieben.
Ja, also. Naja, gut. So ist es. Kettenhunde aus Mario gefährlich, scheinbar. Ja, also Turtle Rock, klar. Finde ich auch geil. Aber dann natürlich Ganon's Tower. Da würde ich gerne mal, wie ich den damals als erste Mal gespielt habe. Der ist ja nun wirklich riesig.
Alter, ey.
Wenn du da in den Spieleberater gucken würdest, dann würdest du da echt so ein riesiges Raster finden von allen Räumen und boah, Junge.
Ganon's Tower war eine riesige Herausforderung für mich damals, das weiß ich, ja. Da habe ich lange dran gesessen und immer wieder ran. Und diese Erinnerungen, die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind, ewig lange dran gesessen, ich wollte es unbedingt hinkriegen, dann habe ich zum allerersten Mal habe ich Ganon den Tower geschafft, Ganon's Tower komplett geschafft und dachte so, wow, krass, gut, dass ich es geschafft habe, aber wollte dann aufhören, weil es halt schon spät war.
Ja.
Und habe dann einfach nur die Konsole ausgemacht. Und in dem Augenblick, wo ich auf Reset drücke zum Ausmachen, fällt mir ein, warum habe ich eigentlich nicht gespeichert?
Ach du Scheiße.
Das war so, oh Gott, bist du dumm, habe ich mir da gedacht. Oh oh. Aber das erste Mal, dass ich das geschafft habe, habe ich meinen kompletten Save, dann habe ich das weggeschmissen und muss es am nächsten Tag nochmal machen.
Um Himmels Willen, ja, okay. Ja, ja gut. Ja, das ist aber natürlich auch ein heftiger Dungeon. Also heute, ich meine, der dauert ja heute noch, wenn du ihn in- und auswendig kennst, dauert der seine 5-6 Minuten. Aber damals natürlich eine Stunde locker. Also da wusste er nicht, wo du lang gehst. Oder mehrere Tage das ausgemacht und am nächsten Tag weitergemacht, musst du dich erstmal wieder zurechtfinden. Und auch das typisch für ein Zelda-Spiel. Du bist im letzten Dungeon und alles, was du im Spiel gelernt hast, wird von dir abverlangt.
Ja.
Also es startet ja, du gehst direkt nach links, du musst gehen mit den Schuhen gegen die Fackel rennen, da ist ein Schlüssel, da musst du mit dem Hammer diese Dinger kaputt machen. Im nächsten Raum musst du mit dem Hookshot über die Löcher. Du lernst so viele Dinge im Prinzip vorher, vor dem Spiel, bis du dann im finalen Dungeon das alles anwenden kannst, was du gelernt hast, um dann zum Boss zu kommen.
Ja, das ist geil. Mein erster Randomizer, den ich gespielt habe im Stream, weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, das war noch bevor ich nach Hamburg gekommen bin, da habe ich schon mal gedacht, so, ach komm, warum nicht, probier's mal aus.
Ach, krass.
Mein erster Seed hat 6 Stunden gedauert. Das hat ewig gedauert und da habe ich, weil ich das C-Shaped House vergessen hatte, da lag der Ice Rod, den ich brauchte und den, da habe ich, die Location hatte ich vergessen.
Was ist denn im C-Shaped House?
Ich glaube nur 5 Rupees eigentlich, aber im Randomizer waren halt der
Ice Rod. Okay, lol.
Deswegen, den hatte ich halt übersehen und dementsprechend hat es sehr lange gedauert. Aber kurz danach meine erste ordentliche PB, ich glaube sub 3 Stunden damals, war ich richtig gut in der Zeit und bin dann in den in Ganon's Tower rein. Hatte aber nicht, was fehlte mir? Ich glaube, ich hatte keine Boots.
Ja.
Und es gibt ja den, dann hatte ich gehofft, so, okay, wo findest du jetzt den Big Key von Ganon's Tower? Bin im Keller rumgelaufen. Und dann gibt's ja den, den unsichtbaren Weg.
Ja.
Ne, den du ja einblenden kannst, wenn du die Fackel anmachst.
Ja.
Ich wusste aber nicht mehr, wie ich an die Fackel rankomme, weil ich dachte, durch die Wand kann ich nicht durchschießen. Und ich hatte die Boots nicht, um mich darüber zu
bonken. Ja.
Zu bonken. Also habe ich glaube, eine halbe oder dreiviertel Stunde da in diesem Raum gehangen Und versucht, darüber zu kommen. Und wie macht man das? Da habe ich versucht mit Bombjump und wie weit kann ich rangehen? Das hat mich so frustriert. Das war so super auf PB-Pace, weil ich echt geil die Dungeons bekommen habe. Und dann hingst du da fest, weil die scheiß Boots nicht gehabt hattest. Ach, das war frustrierend.
Ja, gut, das ist das Leid des Randos. Aber gut, das Spiel wollte auch nicht, dass du darüber bongst. Das Spiel wollte natürlich, dass du diesen Weg gehst.
Ja.
Um dann da nämlich den Big Key zu bekommen, den man ja beim Rando immer hofft, dass es schneller geht als hinter den Armor Knights 2.
Ja. Ja, leider nein, leider gar nicht in dem Fall.
Ja, das stimmt. Aber was glaubst du? Also, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass die Welt so schnell so offen ist, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass es ein perfektes Randomizer-Spiel gibt. Ja. Mein Zelda ist der Inbegriff von, ich finde irgendwie in einem Dungeon ein Item und das macht mir die Welt auf. Das ist ja das, was den Rando eigentlich ausmacht. Es ist ja eigentlich die Quintessenz von dem Zelda-Konzept, sag ich mal. Und nicht ohne Grund sind die Zelda-Games heute in der Randomizer-Szene noch so unglaublich beliebt. Und ich würde mal behaupten, dass bestimmt Zelda Link to the Past eines der meistgespielten Randomizer-Spiele ist.
Ja, safe. Bin ich auch
vollkommen. Das ist halt ein easy Einstieg. Es ist jetzt nicht so unendlich komplex, sage ich mal, im ersten. Ja, also es ist schon komplex, aber jetzt nicht so ultra krass. Und ja, ein super ikonisches Spiel einfach.
Ja, und das ist ja, ich meine, das ist auch mit Super Nintendo halt auch leicht zu steuern.
Ja, das stimmt.
Es ist auch leichter zu programmieren, da kannst du viel rumprobieren und so. Das ist schon einfach prädestiniert dafür. Ich finde es ganz lustig, weil es so dieses, wir haben ja in der Randomizer-Folge auch schon drüber gesprochen. Ich meine, das Genre, was prädestiniert ist für Randomizer, ist halt eigentlich Metroidvania.
Ja.
Weil da natürlich auch hast, du kriegst die Fähigkeiten und Items, um an anderen Stellen weiterzukommen und andere Bereiche zu erschließen. Und ich finde es immer erstaunlich, wie viele Parallelen es da irgendwie bei Zelda-Games zu Metroidvania-Games gibt.
Ja.
Die da irgendwie schon ähnlich, ähnlich funktionieren, aber auch in der, aber in Zelda halt insofern immer um so eine gewisse Open-World-Komponente erweitert sind, was du in den meisten Metroidvania-Games halt nicht hast.
Ja.
Und dass es in späteren späteren Spielen immer mehr dazu ging, dass du halt in den Dungeons deine Items dafür bekommst. Und ich glaube, Link to the Past ist da insofern noch, das, worüber wir gerade geredet hatten, noch ein bisschen anders, dass es halt viel mehr noch in der Open World zu entdecken gibt, was du dir holen musst, um auch in der Story weiterzukommen. Das ist schon, das haben sie die Spiele danach immer sukzessive weiter runtergeschraubt.
Ja, das stimmt. Und das ist für den Rando eigentlich ganz gut, dass das so ist. Ja. Ja, dazu kommt natürlich, dass es super easy auch einzurichten ist und so. Ich sag mal, so ganz praktische Gründe hat es natürlich auch. Ein SNES-Emulator, den machst du halt rucki-zucki. Ja, und cool. Ich hätte nicht gedacht, ich bin ja eigentlich an den Rando gekommen, weil du gesagt hast, mach das doch mal. Oder du hast es immer gemacht und dann hast du gesagt, probier das doch mal aus. Und dass ich da jetzt so verfalle, diesem ganzen Ding, war mir gar nicht so, hätte ich nicht gedacht vorher, muss ich sagen.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch so, da guckst du mal rein. Und Retro ist natürlich auch so ein Ding. Aber ja, von Mario wird er da völlig wegkommen. Aber
ja, ta-ta-ta. Ja.
Und hier sind wir. Hier
spiele ich mehr Zelda als Mario.
Ja.
Ja, aber wir sind ja auch Fanboys, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber kannst du abschätzen, wie viele Seeds du schon gespielt hast?
Es gibt Statistiken dazu. Wen wundert das?
Ach so, gut.
Es gibt genaue Statistiken. Ich will nichts Falsches sagen, aber es sind so, klingt jetzt gar nicht so viel, aber es müssten so um die 350 sein.
Ja, doch.
Ja, aber
ich habe gerade mal nachgeschaut, weil ich habe bestimmt ein, zwei Seeds mal gelöscht oder mal doppelt gespielt oder sowas, das schon. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viele von den Seeds ich noch auf meinem Rechner habe.
Mhm.
Und ich habe jetzt, glaube ich, gerade so um die 160, glaube ich.
Ja.
Das ist auch schon.
Die Dateien alle noch?
Ja, die meisten schon. Also wenn, dann habe ich mir den neuen Seed einfach abgespeichert und dann gestartet. Also warum sollte ich die alten Seeds mal löschen? Ne? Dementsprechend habe ich da so 3-4 Ordner voll, wo dann noch so Sachen nachzuschauen sind. Und die jetzt mal nur gerechnet
sind. Weil du genau wie ich alles auf dem Desktop ablegst und du irgendwann die Sachen löschen musst, weil der Desktop voll ist.
Nee, ich habe schon einen Ordner dafür, da sind die drin.
Ja? Das ist ja abgefahren. Ich glaube, da bist du ganz also einsam auf weiter Flur da mit dieser Methode.
Kann schon sein, Gottes Willen. Ich habe halt einen Ordner, da sind die drin. Also ist jetzt auch nicht, dass sie, also die nehmen ja nicht viel Speicherplatz weg. Ich habe jetzt nie einen Grund gehabt, die zu löschen. Ist jetzt auch nicht, dass ich daran hänge oder so.
Nee.
Oder sage, oh, das war ein toller Seed, den spiele ich bestimmt nochmal. Das ist es ja auch nicht. Aber irgendwie, ich speichere die halt ab und dann, ja, gut, ja, sind sie halt noch da. Deswegen konnte ich ganz gut nachvollziehen, dass es so, also ich hatte fast erwartet bei mir, dass es mehr sind, aber drüber nachgedacht, ich meine, wie viele werden es dann sein mit den paar, die ich dann doch mal gelöscht habe? Ich glaube, die MSU-Ordner habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht mitgerechnet.
Ja, klar.
Ja, dann werde ich jetzt wahrscheinlich so 200 Mal dieses Spiel in den letzten Jahren randomized durchgespielt haben. Plus die Male, die ich sicherlich in meiner Kindheit durchgespielt habe. Weil das ist auch so ein Spiel, was ich, also ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe. Und auch so ein Spiel ist, wo, ja gut, was spielst du jetzt heute? Langeweile, ja gut, dann spielst du halt nochmal Zelda durch. Why not?
Ja, klar. Ich meine, also heute viele, sind wir da ja auch relativ zügig durch.
Wie viele Stunden ich aber auch damals in dieses Spiel gepackt haben muss, um gewisse Sachen rauszukriegen. Oder auch einfach, also für mich war zum Beispiel auch ganz klar, dass es eine klare Reihenfolge gibt, in der du die Dungeons machen musst.
Ja.
So, ich habe dann aber irgendwann mal durch Rumexperimentieren und da so, ich weiß noch an dem Moment, wo ich dachte so, das müsste so doch eigentlich auch möglich sein, dass ich gecheckt habe, dass du ohne Hookshot nach Thief's Town kommst, glaube ich. Also, dass du quasi so ein bisschen den, für mich war das so ein Sequence Break, weil für mich war klar, okay, ich brauche das und dann brauchst du den Hookshot, um rüberzukommen. Also irgendeinen Dungeon konnte ich überspringen. Ich kriege jetzt gerade nicht mehr genau hin, aber durch smartes Dark World teleportieren kam ich früher in einen anderen Dungeon rein und ich habe mich gefühlt wie der klügste Mensch der Welt.
Ja klar, das ist ja logisch. Ne?
Und, in dem Fall war es dann ja sogar noch ein Step mehr, als jetzt wie in Super Mario Bros., wo wir geredet haben, in die Warp Zone zu kommen, wo du sagst, oh mein Gott, ich habe das Spiel kaputt gemacht, krass. Also da war man ja schon ein bisschen weiter, aber da war schon so, ey, ich habe das so oft durchgespielt und die sagen einen ja, geben ja schon die Richtung vor, geh mal zu dem Dungeon. Und ich habe das aber so viel gespielt, dass ich wusste, ich kann jetzt schon in den anderen Dungeon gehen und sie aus in andere Reihenfolge machen, weil ich da smart durchgeportet bin. Und das fand ich mega. Aber das gibt ungefähr, glaube ich, einen Glimpse rein, wie viele Stunden ich als Kind schon mit diesem Spiel verbracht habe.
Ja, krass. Ja, das ist irre.
Ja, das war schon mega.
Abgefahren. Ich habe hier gerade noch ein paar Fun Facts gesehen. Ich habe nämlich die Stats-Seite gefunden. Oh. Hier steht nämlich, Denzen hat schon 279 Community-Matches gemacht, 210 Races, dazu noch 69 Weeklies mit 39 Turnierspielen, kommt er somit auf 338 Races. Mhm. Crazy. Hier gibt's voll die Stats. Das habe ich noch nie so richtig angeguckt.
Aber sind das jetzt nur die Races oder sind das generell deine Seeds?
Ich habe ich habe selten ein Seed gemacht ohne ein Race.
Also ja, am Anfang beim Lernen.
Ganz am Anfang, klar. Die sind dann nicht mit drin. Also da kommen bestimmt auch noch mal ein paar mit rein. Oh. In 87 A Link to the Past Community Weekly Races war Denzen auf dem Treppchen. Das sind 31% von insgesamt 319 Races.
Das ist eine solide Statistik.
Witzig, was hier alles gibt, ja. Das weiß ich gar nicht, ja. Okay, krass.
Ja, du bist schon ein fixer Junge da, ne?
Bitte?
Du bist schon ein fixer Junge.
Ich bin schon fixer Junge, ja, aber was ich damit eigentlich sagen will, ich habe mittlerweile auch ganz schön viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das anderthalb Stunden dauert und so ein Race, ja, dann sind es bestimmt 700 Stunden. Also mal locker.
Ja.
Ja. Ja. Krass.
Das sind nur die Randomizer-Races, ne? Wer weiß, was du damals noch so reingesteckt hast.
Genau. Ich meine, wenn ich da schon eine Stunde gebraucht habe, um den Busch zu finden, nachdem der Onkel loszieht,
stimmt,
dann kommen da noch mal ein paar Stündchen drauf. Ich gehe mal davon aus, dieses Spiel hast du auch in seiner physischen Form zu Hause irgendwie, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ich glaube, die Box habe ich nicht mehr, da habe ich gerade überlegt. Die sind dann irgendwann mal weg, aber das Modul habe ich auf jeden Fall, ja.
Ja. Es gibt davon auch eine, so eine Big Box. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die ist sehr, sehr selten. Da ist ein Spieleberater mit drin. Das war nämlich auch sehr selten. Ich meine, den Spieleberater habe ich sogar, aber der ist auf einer Sprache, die ich leider nicht verstehe. Das ist irgendwas Skandinavisches. Ich bin nicht sicher, ob es Norwegen ist oder Dänemark, aber da gab es so eine Big Box, die ist auch ultra selten. Okay. Und ja, das wäre was, was man in der Sammlung haben müsste. Aber das ist unfassbar teuer, weil es so selten ist. Ja.
Ja, okay, gut. Nee, das habe ich wirklich noch nie gehört. Also ich weiß nur, in der deutschen Version gab es dieses kleine schwarze Heftchen.
Ja.
Was zugeklebt war mit nur im äußersten Notfall öffnen. Da sind dann ein paar Tipps von Sahashrala drin.
Ja, genau.
Falls man mal nicht weiterkommt, wo dann irgendwie 5 spezifische Rätsellösungen drin sind. Ich glaube, das haben wir nämlich damals aufgemacht, als wir nicht in den Water-Tempel reinkamen. Aber die Lösung steht da, glaube ich, nicht drin. Ich kann mich aber auch irren. Aber dieses Heftchen hatten wir auf jeden Fall damals auch.
Ja, wie gesagt, da gibt es noch so eine große Version von, aber
crazy.
Die habe ich nur mal irgendwie ab und zu auf eBay gesehen für 5-stellige Beträge. Also so richtig absurd selten, ja. Aber ich schicke dir mal einen Link, kannst du dir mal im Nachhinein angucken.
Ja, schick mal, packen wir in die Shownotes, könnt ihr unten hier
Stimmt, das können anschauen. Wir auch machen, ja.
Na?
Ja, ah, das stimmt. Also wenn die jemand zu Hause findet, weil er sagt, ach, er war damals mal in Dänemark ist es gerade. Nee, Country Version Denmark, Finnland, Sweden. Eins von diesen Ländern.
Skandinavien.
Und ihr habt das zufällig mitgebracht, dann sag ich mal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Wenn du das noch, das ist auch so ein Dachbodenfund, ne?
Ja, voll.
Ja, das erinnert mich immer an, als ist ein paar Jahre her, da hat irgendeiner mal einen Action Comics Nummer 1 auf dem Dachboden gefunden.
Mhm.
Der wusste aber nicht genau, was er da hatte, so ungefähr. Und die Seite klebte so halb so ein bisschen an irgendwas ran. Und der wusste nicht genau, was er hatte. Ah, so ein Comic, und hat dann gerissen. Und nur dieser Riss vom Loslösen davon waren, glaube ich, $15,000 Wertverlust.
Was?
Irgendwie so. Das ist halt so dieses, wenn du noch ein gut erhaltenes Action-Comic Nummer 1 hast, dann damit hast du erstmal ausgesorgt. Und der hat dann so dieses, ah, das hängt hier fest. Ritsch, oh, scheiße. Ja, gut.
Oh Gott. Also am besten nicht einreißen dann.
Ja, besser nicht einreißen.
Hey, der Witzka. Ja, krass. Ja, Zelda, Spiel. Ich meine, wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, dass wir es nochmal spielen, ne?
Das stimmt. Jetzt habe ich auch wieder Bock nochmal. Ich habe in letzter Zeit gerade nicht mehr, ich hatte gerade eine Randomizer-Pause. Ich habe jetzt gerade wieder Hollow Knight ein bisschen gespielt, aber jetzt, wo wir drüber gequatscht haben.
Ja.
Ah ja.
Kann man schon mal machen, ne?
Kann man schon mal machen. Dauert ja auch nicht lang.
Also ich habe es gespielt vor 2 Stunden noch. und habe den Somaria gelast located auf Left Side Swamp.
Natürlich.
Ja, wie man das halt so macht, ne? Wenn man gerne so was macht. Gibt, dann ärgert man sich hinten raus.
Tja, aber man muss ja Risiken eingehen, sonst gewinnt man nicht, ne?
So ist es. Ja, geil. Vielleicht habt ihr ja auch mal Bock, ein Rando auszuprobieren, vor allem ein Rando. Also ich gehe mal davon aus, die meisten haben das bestimmt schon mal irgendwann gespielt. Aber da kann ich auch echt euch die Angst nehmen. Das ist wirklich ein geiler Einstieg für ein Rando. Es war ja auch mein Einstieg eigentlich so in diese ganze Rando Begeisterung, sag ich mal. Und solltet ihr unbedingt mal machen. Kann man sehr einfach einrichten und auch easy reinkommen.
Voll. Also beim Random, also sowohl, wenn ihr noch nie ein Zelda gespielt habt, finde ich, ist Link to the Past ein guter Einstieg.
Ja, auf jeden Fall.
So ein bisschen mit der, aber es ist leicht zu besorgen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das alte Spiel noch zu spielen, und sei es mit der Switch und den Retro-Games, da kommt man ja leicht ran. Also das ist ein guter Einstieg. Aber ja, auch für Randomizer ist A Link to the Past natürlich ein klassischer Einstieg. Und auch wenn man da Bock hat, man muss, das ist ja auch so eine offene Frage oder eine oft gestellte Frage, ich finde, man muss auch das Vanilla gar nicht durchgespielt haben, um Randomizer zu spielen.
Ja.
Es hilft viel mehr, mal jemanden gesehen zu haben oder ein paar Mal zugeschaut zu haben, wenn jemand Randomizer spielt. Hilft viel mehr, als das Vanilla durchgespielt zu haben.
Ja, 100%. Das eigentliche Wissen, ja, das hilft dir wirklich ja nur da, wo das Spiel von dir verlangt, dass du ein Item brauchst. Und diese ganzen Tricks und Abkürzungen und alles, was man ja außerhalb des ganzen normalen Vanilla-Spiels machen kann, das bringt dir ja gar nichts, wenn du es Vanilla kennst.
Eben.
Ja.
Was würdest du sagen, wenn wir so zum Fazit übergehen, Punktewertung, A Link to the Past?
Ja gut. Also allein der Tatsache geschuldet, dass ich das so viel gespielt habe jetzt und dass ich es jetzt ja jeden Tag liebe und jeden Tag spiele, also das muss schon hoch oben sein.
Ja. Also unter einer 8
ist halt
brauchst du
hier
gar
eine
nicht ankommen.
Das unter einer 8, das wäre auch wirklich gar nicht angemessen.
Nee.
Die Frage ist halt, ob mich irgendwas daran so stört, dass ich sage, eigentlich ist es, kann es auch keine 10 sein, oder was hindert mich eigentlich daran, diesem Spiel eine 10 zu geben? Würde mir jetzt erstmal nichts einfallen, um ehrlich zu sein, was jetzt komisch oder nervig oder schlecht umgesetzt ist, immer natürlich auch aus der Sicht von damals. Ja, eigentlich ist das schon prädestiniert dafür, eine 10 zu kriegen, das Game.
Ich bin, denke ich, auch da. Ich überlege auch, natürlich hat so hier und da seine Macken, sind so, wie gesagt, hier und da auch ein paar Sachen undurchsichtig, wo es nicht genug erklärt, oder nicht genug erklärt, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber das sind alles nur so, das muss man auch im Rahmen seiner Zeit sehen und so, aber es ist, macht immer noch Spaß, das ist, hat so viele tolle Elemente, das ist so, ja, wie wir schon gesagt haben, die Blaupause für so vieles, was danach kam, das ist schon, ja, es ist schon eine der Goats, das ist schon eine 10 von 10.
Denke ich auch. Also wenn du jetzt anfängst zu vergleichen, klar, vergleich das mit Ocarina of Time, dann ist das bestimmt nochmal so auf dem Blatt das bessere Spiel Ocarina of Time. Und was ist das dann, wenn A Link to the Past schon eine 10 ist? Aber jetzt mal frei von Vergleich, weil das ja auch eine andere Generation ist, die man dann da miteinander vergleicht. Das ist ja eigentlich nicht ganz fair.
Eben.
Also ich kann ja nicht Resident Evil 1 mit Resident Evil, keine Ahnung, 8 vergleichen.
Ja.
Und deshalb ist der Vergleich, glaube ich, nicht fair. Und man muss es schon so aus der Sicht sehen, aus der passenden Ära. Und da muss man einfach sagen, war schon nahezu perfekt, das Spiel. Ne?
Deswegen, das ist schon dieselbe Stufe. Also da steht vom Impact her und von der Ausarbeitung und von dem Spielspaß und was es das alles ist, steht das einem Ocarina of Time in nichts nach.
Nee, finde ich auch. Voll geil. Ja, schönes Spiel.
Ist so. Ist einfach ein geiles Spiel.
Ach Mensch. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben geil heute abgenerdet über das Game.
Ich glaube auch.
Und nochmal so ein bisschen rumgeschwärmt und gefaselt über unsere ersten Erinnerungen und so. Das ist schon schön.
Und das ist auch wieder so eine Folge, wo wir jetzt viel rumgequatscht haben. Ich aber das Gefühl habe, wir könnten auch noch ein paar Stunden weitermachen.
Ja,
so irgendwie, natürlich. Wo wir irgendwie noch so eine Oberfläche, wo wir noch nicht über die Items geredet haben und Shortcuts und I don't know und die Bosse sind wir noch nicht mal alle durchgegangen. So, man könnte jetzt noch so viel weiterreden, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. So ein bisschen,
Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile so ein bisschen der Style geworden, dass wir eher darüber quatschen, als jetzt uns eine Liste machen. Lass uns mal über den Dungeon sprechen und lass uns mal über das Item sprechen und lass uns mal über den Boss sprechen. Welchen Boss, was sind da für Mechaniken und so. Ich glaube, das ist es nicht. So, von daher, glaube ich, war das in unserem Stile genau richtig.
Ich denke auch. Ich habe das, wo wir das letzte Mal hatten, war auch Mario 64, wo ich auch irgendwie, wir hatten so irgendwie die ganze Zeit anderthalb Stunden gequatscht und dann war so, na, eigentlich könnte man jetzt noch weiterreden, aber vom Prinzip her haben wir auch alles gesagt. Also ist schon alles da. Im Zweifel kommen wir, wenn euch noch was gefehlt hat oder wirklich einzelne Aspekte nochmal ausgearbeitet sehen wollt, schreibt's gerne in den Discord rein, weil dann können wir das im Zweifel nochmal am Anfang der nächsten Folge nachholen oder wir machen wirklich nochmal ein Sequel.
Ja.
Würde ich
behaupten. Ja, so ein Detail in Death sozusagen. Ja. Ah, ging ja natürlich auch.
Ne? Aber das müsst ihr uns mitteilen, dann müsst ihr in Discord kommen.
Genau, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, dann könnt ihr das in den Shownotes oder wo auch immer ihr es gerade hört, unten finden und dann könnt ihr da reinkommen und könnt eure Meinung kundtun. So.
Richtig.
Könnt sagen, wie toll ihr Zelda findet.
Und wie findet es nicht gut? Dann gibt's Haue. Nein, das könnt ihr natürlich auch reinschreiben, aber
aber es wird nicht viele Menschen geben, die sagen, ist nicht gut. Also das höchste der Gefühle ist, ich bin nie mit den Zelda-Spielen warm geworden oder so. Das kann ich halt nachvollziehen. Mhm. Aber zu sagen, das Spiel ist nicht gut, ist schon
Ja, das ist schon fast
eine falsche Aussage.
Das ist schon. Also man, ich überlege gerade, ob man eventuell unter gewissen Gesichtspunkten sagen könnte, es ist nicht gut gealtert. Aber selbst das finde ich sehr schwer zu sagen.
Ja, das finde ich auch.
Also mit heutigen Maßstäben ranzugehen, wenn du wirklich noch nie was gespielt hast und dann hast du Probleme bei gewissen Rätseln oder das ist halt nicht mehr zeitgemäß, okay. Aber es ist halt auch ein Spiel, was 30 Jahre alt ist.
Ja, eben.
Dass nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel einfach.
Ja, so ist es. So ist es und wir lieben es sehr. Das sind doch schöne Schlussworte.
Ja, ja.
Auf mich wartet jetzt nur noch die Badewanne.
Ausgezeichnet. Will ich dich gar nicht länger von abhalten.
Geilo. Danke.
Und euch da draußen natürlich auch nicht von was auch immer heute noch eure Pläne sind oder wahrscheinlich träumt ihr schon, deswegen schlaft gut.
Oder vielleicht macht ihr gleich noch ein Rando.
Oh, Warum nicht?
Könnte es sein.
Kurzen Quick Boots hier.
Ja, Classic klar.
Home Seat. Let's go. Mhm. Ach, mal schön. Densen, das war sehr schön mit dir.
Vor allem ebenfalls, mit ebenfalls. Ich wünsche euch auch noch allen einen guten Tag, einen guten Resttag. Viel Erfolg beim nächsten Rando, einen guten Seed gewünscht. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Episode. Haut rein, macht es gut und bis demnächst.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.